Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höffner in Stuttgart. Servus Jana.
Und mit Jerome Prunell im schönen Horb am Neckar im Schwarzwald.
Marie?
Naro, hello.
Ja, na, Gott sei Dank. Unsere Themen heute.
Achso.
Wir reden gleich weiter. Unsere Themen heute, Jana.
Wir finden heraus, warum die Zoe bei MBW nicht mit 43 kW lädt.
Außerdem, Electrify BW hat sich in Oslo umgeschaut.
Und was zur Hölle macht ein Roadster im Weltall?
So, da wären wir wieder in alter Frische. Wir zeichnen am Rosenmontag auf, deswegen gerade Narina Roh. Heute gab es in Horb einen Riesenumzug und wer war natürlich nicht dabei? Der Brunell war nicht dabei. Gott sei Dank musste ich heute da nicht hin. Die Frau ist mit dem Kleinen dahin gegangen. Und ja, da sind wir wieder ein bisschen später, als wir eigentlich wollten. Es ist halt immer schwierig. Diana schafft immer furchtbar viel, ist viel unterwegs, der Brunell genauso. Und dann wird es halt manchmal schwer. Gott sei Dank sind wir nur zu zweit, wären wir zu dritt, würde es, glaube ich, noch seltener stattfinden hier.
Ja, vielleicht so. Ich verstehe das auch nicht, vielleicht haben die bei anderen Podcasts einfach kein Privatleben oder kein Job.
Oh, die habe ich kürzlich wieder gehört mit der letzten Folge. Da redeten sie irgendwie über den Tesla und die Heckklappe, die elektrische oder nicht elektrische. Und weißt du, du fährst so im Auto, hörst so zu und dann reden sie über die Heckklappe und du denkst, ja, meine Heckklappe läuft nicht elektrisch. Und dann sagen sie, ja, bei manchen Fahrern eines Tesla gibt es keine elektrische Heckklappe. Gell, Jerome? Und dann stehst du so senkrecht im Auto drin, weil du damit überhaupt nicht rechnest. Also Gruß an die Jungs von Clean Electric und ich höre da immer gerne zu und ich glaube, die Jungs hören uns auch ganz gerne zu. So, unser erstes Thema, wir haben es ja schon gesagt. Nee, haben wir nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob du genauso fasziniert und gleichzeitig verärgert warst an dem Tag, als die Falcon Heavy gestartet ist. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die wenigen, Elon Musk Firma SpaceX hat eine riesengroße Rakete ins Weltall geschickt. Oben an der Spitze ein kleines Autole, nämlich sein persönlicher Roadster. Den hat er ins Weltall geschickt. Und was mich wirklich verärgert hat, ich habe versucht, das im Fernsehen zu gucken, habe ich dann auch, aber nicht über einen deutschen Fernsehsender. Kein einziger deutscher Fernsehsender hat das live übertragen. Ich kapiere es nicht. Kapierst du das oder lebe ich da so sehr in meiner Blase drin, dass ich das total überbewerte?
Nein.
Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema.
Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht gab es keine Rechte dafür, das zu übertragen. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass man in Deutschland gedacht hat, ja, das ist irgend so ein spinnender Milliardär in Amerika, der schießt sein Auto ins Weltall. Und irgendwie die Dimension des Ganzen dabei ein bisschen verkannt hat. Auch wenn man so bei Spiegel Online geguckt hat, lief das irgendwie so auf Platz 7 auf der Startseite, dass die stärkste Rakete, die die Menschheit zurzeit besitzt, gestartet ist und erfolgreich gestartet ist und die zwei Seitenbooster synchron auf den Punkt genau gelandet sind.
Das fand ich, also ich fand gar nicht mal den Start so faszinierend. Ich fand viel faszinierender die Landung dieser zwei Booster, die wirklich fast parallel, und sie hätten es auch parallel machen können. Aus technischen Gründen haben sie es nämlich nicht ganz parallel gemacht, weil sie.
Ja, aber es sollte eigentlich noch versetzter sein.
Ja, ja, also die parallel da gelandet sind, ja, ohne umzukippen. Ich meine, das sind ja ziemlich lange Booster. Das hatten sie ja vorher schon auch immer wieder hinbekommen, aber dass zwei gleichzeitig da gelandet sind, gut, der dritte ist im Meer zerschellt, da hat plötzlich die Kameraübertragung gestreikt, aus verständlichen Gründen. Aber die zwei Dinger, die da nebeneinander gelandet sind, das fand ich absolut faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich hab's den Livestream bei SpaceX geguckt, den gab's genau. Zum Glück.
Den habe ich dann auch geguckt. Auf dem Fernseher. Über mein Apple TV.
Nein, ich habe es geguckt, ja. Ich habe es geguckt über mein Apple iPad. während im Fernsehen die Fernsehsitzung aus Mainz-Mombach lief, die Bohnebeidel.
Ja, das ist natürlich auch ganz arg wichtig.
Das ist ganz arg wichtig, aber vor lauter habe ich fast nichts mehr von der Sitzung mitbekommen. weil es doch sehr spannend war. Vor allen Dingen gab es danach noch einen Livestream auf YouTube, auch von SpaceX, von den drei Kameras oder vier Kameras, die an der dritten Stufe befestigt waren. Mhm. Also drei am Roadster und glaube ich zwei, also fünf insgesamt, unten an dem Motor, Triebwerk
heißt es, glaube ich. Genau, dass da eine rot geglüht hat.
Da hat es nicht mehr rot geglüht, da war es nämlich aus, weil während sie durch den Von-Ellen-Gürtel geflogen sind, war es ja aus, das Triebwerk. Hm. Aber du hast dann halt diese schönen Aufnahmen gesehen, die sicher jetzt auch schon alle im Netz gesehen haben, mit dem Roadster vor unserer Erde, vor Australien. Und ist auch jetzt mein Hintergrundbild am Handy. Natürlich, weil es ist schon episch, es ist schon extrem episch, was er da produziert hat. Ne? Ja. Und also Twitter ist explodiert an dem Abend. Also der Hashtag Falcon Heavy war ja abartig, was da gelaufen ist. Irgendjemand hat dann so ein GIF in Realtime aufgezeichnet, wie die Tweets reinkommen. Du hast halt gar nichts mehr erkannt. Das war einfach nur brr, 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 brr. Ist nur noch so durchgelaufen. Also es war überhaupt nicht möglich, unter dem Hashtag Falcon Heavy irgendein Gespräch zu führen, weil hab zwar auch fleißig getwittert dann unter Falcon Heavy, aber du bist halt in der Menge untergegangen, weil halt irgendwie mehrere 10.000 Tweets in der Stunde dazu kamen. Also es wurde weltweit verfolgt. Irgendjemand schrieb bei Twitter auch, das ist der Super Bowl für Nerds.
Ja, kann man so sagen. Ja,
kam hin. Also ich saß ziemlich nerdig da auf meiner Couch mit dem iPad in der Hand und habe mich ziemlich nerdig gefreut, dass jemand ein Auto ins Weltall schießt. Dann gab es ja die ganzen Diskussionen, warum schießt denn der ein Auto ins Weltall? Das ist doch total dumm. ja, ist es. Klar.
Ja gut, ich meine, normalerweise macht man da einen Betonblock rein oder irgendein Eisenstück rein, das schwer ist. Jetzt hat man halt mal ein Auto reingesetzt. Ich fand's genial, einfach weil das einfach coole Werbung war für Tesla. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Und ja, ich meine, gerade in Deutschland wieder ganz, ganz viele. Ja, gut, ja. Das kennen
wir. Der Roadster kostet, weiß ich, was hat der in Zeitwert? 60.000, 70.000 Euro, ja. Die das gekostet hat. Und dann vielleicht noch irgendwie, um den da drauf zu flanschen, waren das vielleicht irgendwie dann 200.000 Euro. Und die Rakete hat natürlich mehr gekostet, aber die musste ja sowieso hochfliegen, damit sie beweisen können, dass sie funktioniert. Also super. Also mit dem. Und vor allem, er hat dafür gesorgt, dass die aktuellsten und schönsten Bilder unseres Planeten immer ein Roadster-Bild ist. Also,
ja.
Das ist schon ganz schön clever. Und irgendwie wenn man schon, dann überlegt, wie viele Millionen irgendwelche Autohersteller für die Werbung im Super Bowl ausgegeben haben und irgendwie am Ende sich keiner interessiert hat dafür, was das für Werbespots war. Oder es gab dann irgendwie nur Diskussionen, weil sie Martin Luther King irgendwie als Off-Text genommen haben für GM. Was die Martin Luther King Community irgendwie nicht so lustig fand, war irgendwie bad PR. Aber das mit der Falcon Heavy war und wie du sagst, das mit dem Landen, ich hatte irgendwie Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe, weil das
musste wirklich eine Gänsehaut bekommen.
Einfach diese technische Herausforderung, ja, und wir stehen hier teilweise vor Kohleautomaten, wo die Flaschen nicht rauskommen. Ja, der landet halt verdammte Booster parallel. Also nicht er persönlich und wahrscheinlich auch niemand bei SpaceX. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die, wenn man sich die ersten Landeversuche anschaut von diesen Boostern, gibt es ja ein schönes Video, was auch SpaceX zusammengeschnitten hat, mit schöner Musik, in dem sie die ganzen Fehllandungen aneinander geschnitten haben. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, dann liegt doch der Verdacht nahe, dass sie da eine KI programmiert haben oder sich eine KI, das gelernt hat, diesen Booster zu landen. Und um eine KI was lernen zu lassen, muss man sie halt auch Dinge falsch machen lassen.
Ja.
Gibt den, auf Netflix gibt es gerade eine schöne Doku, AlphaGo heißt die, über diese künstliche Intelligenz, die den weltbesten Go-Spieler geschlagen hat. Die, muss man dazu sagen, ist auch ein ziemlich langer Google-Werbespot, das Ding. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil das so Einblicke in den Hintergrund gibt, wie das mit der KI funktioniert. Und wenn dann die Programmierer davor stehen und fragen, was sie wohl gerade macht? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist schon spannend und dann auch so ein bisschen Hintergrund zur künstlichen Intelligenz. Die hatten ja am Anfang das Ding programmiert, um dieses, nicht Pong, sondern ein anderes Spiel, wo man auch unten mit so einem Schieber so einen Ball hochdotzen lassen muss und Steine zerstören. Die haben der KI gar nichts beigebracht. Die haben der KI nur gesagt, bekomme möglichst viel Punkte. Und am Ende war die KI so weit, dass sie den Special-Trick konnte. Das heißt, sie hat links die Steine weggeschossen, hat den Ball so oben reingekickt, dass er nicht mehr rausgekommen ist und von oben gemütlich alle Steine zerschlagen hat, was natürlich lauter Bonusse gab bei dem Programm, bei dem Spiel und so die höchste Punktzahl bekommen hat, ohne dass mir die Regeln erklärt hat. Und das ist erstaunlich und ich gehe mal schwer davon aus, dass da auch viel KI in der Falcon-Raketen oder auch in den Tracking-Raketen steckt und vor allen Dingen beim Thema Landung, weil wie willst du das programmieren? wie willst du das programmieren, was da alles an Eventualitäten reinkommen kann? Also die Gewichtsverteilung ist ja wahrscheinlich doch immer anders, wenn die runterkommen, je nachdem, wie viel Treibstoff die verbrennen müssen, etc. pp. Wenn Scherwinde kommen, wenn Seitenwinde kommen, das kann man ja nicht mehr irgendwie mit ganz normalen, dummen Algorithmen ausprogrammieren. Also da, ja,
Ich finde, es ist halt
vor allen Dingen, Entschuldigung, ja.
Ja, ja, mach nur noch, ich habe dich unterbrochen. Bitte schön.
Auch dieser Punkt, die Raketen wieder zu verwenden. Ne? Denkt jeder so, ja, verwendet halt die Raketen wieder. Und was das für die Raumfahrt bedeutet, weil das halt die Kosten so weit senkt von der Raumfahrt, das ist unglaublich, das ist nie zuvor da gewesen. Und das macht es halt möglich, in wenigen Jahren wirklich viel Dinge in kürzester Zeit ins Weltraum, in den Weltall zu schießen. Zum Beispiel amerikanische Präsidenten oder so, oder türkische oder so.
Also ein Auto hätte er dort.
Auto wäre schon mal da, ja. Goldener Nutzer. Und ja, also das ist
Also das ist genau der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Was sich viele, glaube ich, noch gar nicht klar gemacht haben, ist, dass Elon Musk mit seiner Firma SpaceX es ja schafft, die Raumfahrt bezahlbarer zu machen. Bisher war es so, dass es Unternehmen gab wie die NASA oder in Europa ESA, danke. Und in Russland natürlich.
Rosneft.
Genau, und die haben sehr hohe Preise gehabt, weil die Technik, die sie verwendet haben, sehr teuer war. Und die haben ja bei SpaceX keinen Stein auf dem anderen gelassen, um die Kosten zu senken. Und sie haben sie massiv gesenkt und sind da immer noch dabei. Das heißt, in kurzer Zeit werden wir Preise haben, die vielleicht noch 20% von den alten Preisen sind, mal jetzt so eingeschätzt. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also, wie du gesagt hast, dann können wir viel mehr ins Weltall schicken. Gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so furchtbar umweltfreundlich ist, wenn wir da ständig Raketen ins All schießen. Aber auf jeden Fall ist das schon sehr faszinierend. Und Elon Musk kommt seinem Ziel einfach deutlich wieder näher, Menschen auf den Mars zu schießen. Wie gesagt, ich wüsste da auch jemanden, der da sich bestimmt wohlfühlt. Amerikanischer Präsident. Aber ja, also ich finde das total faszinierend und ich bin echt mal gespannt, was es da an weiteren Entwicklungen gibt. Und man muss noch eins dazu sagen, also dass Elon Musk das hingekriegt hat. Er hat es nicht alleine hingekriegt, aber war halt maßgeblich daran beteiligt, so eine Firma aufzubauen, aus dem Nichts quasi, gegen alle Widerstände, gegen alle Lobbyisten und so weiter und so weiter, gegen die NASA. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, Warum erfinden wir sowas nicht? Also wir erfinden ja viel in Deutschland oder in Europa.
Aber wir gründen Firmen. Also es gibt wenig große Firmen in Deutschland. Also,
also da ist irgendwie so die Hemmnis. Ich glaube jetzt nicht, dass deutsche Ingenieure schlechter sind als Amerikaner.
Absolut nicht.
Es sind das Gegenteil.
Es sind vor allem viele Deutsche ja auch beteiligt, jetzt zum Beispiel bei Tesla am Aufbau der Fabrik.
Auch bei SpaceX sitzt der ein oder andere deutsche Weltraumingenieur. Ich finde das halt faszinierend, weil wir so wirklich weiter das Weltall erforschen können auch, weil wir mehr Satelliten hochbringen können. Wir können mehr über unseren Planeten lernen, weil natürlich auch Erdbeobachtungssatelliten viel einfacher und viel schneller nach oben kommen können. Wir können uns langsam mal Gedanken drüber machen, wie wir den Müll da oben wieder wegräumen, bevor uns die ISS zerschießt und unsere Fernsehsatelliten und wir dann keine Glotze mehr gucken können abends. Ne? oder Kommunikationssatelliten und das Internet weg ist, was noch schlimmer wäre. Das ist ja eine reale Gefahr, die tatsächlich besteht. Ja. Aber auch halt Erdbeobachtung und weil du gerade gesagt hast, umweltfreundlich ist ein Raketenstart alles eher nicht. Ich habe mal nachgeschaut, also die verbrennt Rocket Propellant, heißt das Zeug, RP-1, ist ein Kerosin-ähnlicher Brennstoff, also wird aus Rohöl gewonnen, ist aber irgendwie dünnflüssiger und wird dann mit flüssigem Sauerstoff verbrannt. Also er verbrennt zumindest mal schon mal sehr sauber wahrscheinlich mit flüssigem Sauerstoff. Aber es ist natürlich ein fossiler Brennstoff, wobei man jetzt überlegen muss, ja, mit dem Elektromotor kommst du halt schlecht ins All. Also da kriegst du halt einfach die...
Ja, Moment, es wird schwierig,
Es wird schwierig, die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen.
Der Ionenantrieb wäre ja was, aber der ist leider nicht stark genug.
Ja, noch nicht. Aber das ist ja auch, zum Beispiel kannst du ja jetzt auch Dinge im Weltall testen. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel Ion Drive oder anderer Plasma-Antriebe kannst du jetzt einfach im Weltall auch mal testen. Ne? Ja. Weil du sie hochschießen kannst, dann kannst du das Ding einfach mal zur Sonne fliegen lassen und wieder zurück. Vielleicht fliegt auch irgendwann ein Seth Cochran mit einer gebrauchten Falcon Heavy ins Weltall und startet dann den Warp-Antrieb.
Okay, lass uns das Thema wechseln. Wir kommen nachher nochmal zu Tesla. Jetzt gehen wir aber erstmal so in den lokaleren Bereich, der auch für uns Elektroautofahrer vielleicht interessanter ist. Und zwar hast du einen interessanten Menschen getroffen. Er heißt zwar Thomas Hering, ist aber kein Fischer, sondern er arbeitet...
Oh, mag die schlechte Wortwitzkasse.
Ja, Entschuldigung. Privatfunker, Entschuldigung. Arbeitet bei ABB und ABB stellt Ladesäulen her. Und ENBW nutzt die Ladesäulen von ABB. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, doch.
Gut. Und du hast diesen Menschen, der bei uns in der Mäulesmühle einen Vortrag gehalten hat, interviewt. Und das Interview hören wir uns einfach mal an, wenn du einverstanden bist.
Warum soll ich eine Ladesäule von ABB kaufen und nicht von Efasec?
Oh, das ist eine relativ interessante Frage. Ohne zu wissen, was das andere System für Vor- und Nachteile hat, würde ich unser Ladesystem vor allem verwenden, weil wir die Ladestationen über unsere Fernwartmöglichkeiten konstant betreuen und sie dadurch also nachhaltig die höchste Verfügbarkeit haben sollte. Wir können also bestimmte Lebensparameter der Ladestation auslesen aus der Ferne, können daraus auf bestimmte Zustände der Ladestation schließen und können also immer vorher entscheiden, ob sich auch der Einsatz vor Ort lohnt oder ob möglicherweise auch eine Maßnahme aus der Ferne ergriffen werden kann.
Jetzt ist hier Ihr Vortrag, der Schlüssel liegt in der Vernetzung der DC-Infrastruktur. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, die Vernetzung ist ein wichtiges Element, weil Sie wollen sich heute hinsichtlich des Funktionsumfangs nicht limitieren auf das, was Sie heute wissen oder kaufen. Sie wollen ein Ladesystem kaufen, das sich zukünftig in die Energiewirtschaft, in die Energienetze integrieren lässt. Und wenn mehr erneuerbare Energien ins Netz kommen, mehr Speicher aufgebaut werden und mehr Netzdienstleistungen auch im Bereich Elektromobilität etabliert werden, dann wollen Sie, dass Ihr Ladesystem an diesen Börsen, auf diesen Drehscheiben mitspielt. Kann. Und dafür brauchen Sie eine Vernetzung und das schaffen wir eben über die Anbindung an unsere ABB Cloud.
Jetzt gab es ja gerade die Woche wieder eine Studie, die davor gewarnt hat, wenn in den Elektroauto-Wohngebieten wird in 5 Jahren, in 6 Jahren der Strom ausfallen, wenn abends alle ihr Auto laden. Jetzt hatten Sie das ja auch gerade angesprochen mit der Vernetzung und der Netzstabilität. Wie ist da Ihre Einschätzung? Stehen wir vor einem Blackout, wenn wir noch mehr Elektroautos kaufen?
Also hinsichtlich der Energieversorgung brauchen wir uns eigentlich in Deutschland kaum Gedanken zu machen. Die Energieversorgung, die Netze sind sehr stark und ich gebe Ihnen recht, die Netze müssen ausgebaut werden. Sie werden aber auch dann ausgebaut an den Stellen, wo die Bedarfe zu erkennen sind. Wenn wir heute beispielsweise Schnellladestationen aufbauen, ist immer der Netzbetreiber involviert und es muss geprüft werden, ob genug Leistung am Netzanschlusspunkt vorhanden ist. Und natürlich könnte man ein Szenario konstruieren, bei dem möglicherweise jeder Nutzer die Ladestation gleichzeitig aktiviert oder die Ladung und könnte damit also das Netz in einen kritischen Zustand versetzen. Aber eigentlich ist davon auszugehen, dass sich das alles wie gewohnt über Lastprofile verteilt und somit also unsere Netze ausgebaut werden und ausreichend sind.
Jetzt gehört ja der normale Elektroautofahrer nicht zu Ihren direkten Kunden. Der lädt zwar ab und zu mal eine ABB-Schnellladestation. Jetzt haben Sie aber heute auch ein Produkt gezeigt, was vielleicht für den einen oder anderen von unseren Hörerinnen und Hörern interessant sein kann, nämlich eine DC-Wallbox, die jetzt nicht mehr so ein großer Kühlschrank ist.
Ja, das ist ein neues Produkt, was wir im Laufe des Jahres auf den Markt bringen werden. Tatsächlich ist es auch noch ein bisschen geheim. Sie erfahren das mit als erstes, obwohl wir es auch schon länger auf der Messe zeigen, das wäre ein bisschen vermessen. Die DC Wallbox wird eine Ladeleistung von 24 kW DC anbieten, bis zu 24 kW, kann natürlich auch auf 22 kW oder 11 kW limitiert werden, je nachdem wie der Hausanschluss ist. Und die ermöglicht es einfach ein bisschen mehr im Komfortbereich, beim Heimladen, Ladezeiten von 1 bis 3 Stunden zu erreichen oder eben in Parkhaus- oder Parkplatz-Applikationen Ladezeiten Fahrzeiten von 1 bis 3 Stunden abzudecken, wo man möglicherweise sich in der Gegend die Füße vertritt oder einkaufen geht.
DC heißt Schademo oder CCS?
Die DC Wallbox kann sowohl mit CCS oder Schademo oder mit beiden Ladekabeln ausgestattet werden.
Das klingt ja schon mal gut. Jetzt traue ich mich, ich versuche es einfach mal. Was kostet denn der Kasten?
Der Kasten ist noch nicht final bepreist, aber wir planen im einstelligen Tausenderbereich zu liegen.
Das ist ja mal eine gute Nachricht, weil bisher lagen alle immer so knapp drüber oder ganz knapp drunter. So eine DC Wallbox ist ja auch sicher interessant für Supermärkte. Jetzt hatten Sie ein eigenes Kapitel in Ihrem Vortrag. Da ging es um Shopping, also das Laden am Supermarkt. Was sehen Sie da für Chancen drin?
Ja, das Laden am Supermarkt und während des Shoppings ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Anwendungsfall, wo sich in der Zukunft viel Ladeleistung und auch Ladeenergie finden wird. Also die Menschen gehen naturgemäß einmal die Woche, zweimal die Woche zum Einkaufen und kaufen ihre Lebensmittel. Und die Lebensmittelketten erreichen dadurch natürlich eine zusätzliche Kundenbindung, indem sie neben dem Grundbedürfnis Nahrung auch das Grundbedürfnis Mobilität jetzt bedienen und dadurch eben nachhaltig die Kunden an ihre Filiale und auch zum Kommen in ihre Filiale anregen und binden.
Früher sind wir mit dem SUV zum Biomarkt gefahren, heute fahren wir dann mit dem Elektroauto zum Aldi. Haben Sie eine Ahnung, warum gerade Aldi nachts die Ladesäulen abschaltet?
Ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig genau sagen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Ladung auch noch kostenlos ist und auch kostenlos bleiben soll und man das Laden an den Einkauf in der Filiale knüpfen möchte. Darüber hinaus gibt es aber auch oftmals andere Verbindlichkeiten, die diese Filialbetreiber haben, wie zum Beispiel Versicherungsthemen, die greifen würden, wenn eben auch ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen auf dem Parkplatz der Filiale nachts zu erwarten ist, was vielleicht nicht versicherungstechnisch abgedeckt ist und ähnliche Themen, die man so vielleicht als Nutzer, als Laie nicht direkt einsehen kann.
Okay, es steckt also mehr dahinter, als dass der Filialleiter abends nicht den Schalter umlegt, sondern wir haben gute Gründe dafür. Jetzt gab es ja in den letzten Monaten viel Diskussion. Die NBW hat viel Infrastruktur aufgebaut an Autobahnraststätten, hat da, glaube ich, fast ausschließlich ABB Terras benutzt und die haben Probleme mit den Renault Zoes bei der 43 kW Ladung. Das geht jetzt schon ein bisschen hin und her und die NBW sagt, ja, das ist das und das anderen sagen, ja, das ist das. Jetzt sieht man aber bei Fastnet zum Beispiel in den Niederlanden funktionieren die ABB super und man kennt ja eigentlich auch die ABB Terra als eine sehr zuverlässige Säule. Selten, dass man mal eine kaputte kommt, die nicht umgefahren wurde. Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, warum es da so Probleme gibt mit dem Renault Zoe bei 43 kW?
Ja, man muss natürlich immer ein bisschen schauen, dass man hier nicht Interessen anderer Unternehmen auch irgendwie verletzt. Aber was gesagt werden kann, ist, dass die Kombination aus sehr starkem neuen Netzanschluss, aus den verwendeten Komponenten, unter anderem Transformatoren, Ladestationen, eben aber auch unter Verwendung dieses Fahrzeuges mit 43 kW, eben Probleme auftraten, die ja dazu führten, dass die Ladestation letztendlich den Ladeprozess beendet und das auch tun muss aufgrund der Sicherheit. Da muss man als Nutzer keine Angst haben oder dass das etwas passiert, aber es kam zu Rückwirkungen, die eben dazu führen, dass die Ladestationen die Sicherungsmechanismen auslösen und den Ladeprozess beendet.
Jetzt haben Sie das Problem identifiziert. Ist eine Lösung in Sicht?
Ja, alle beteiligten Parteien arbeiten daran. Es ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch ein Problem, was in anderen Ländern aufkommt. Und es kommt immer an diesen Standorten auf, wo ein komplett neuer Netzanschluss erstellt wurde und wo sehr, sehr viel Leistung vorhanden ist und gleichzeitig keine Last auf diesem Netzanschlusspunkt liegt. Das konnte identifiziert werden und die Parteien arbeiten jetzt an einer Lösung und diese Lösung wird sehr wahrscheinlich softwaretechnischer Natur sein und wird die Nutzer und die Renault Zoe Gemeinde auch in die Lage versetzen, zukünftig wieder an diesen Ladesystemen mit nahezu voller Leistung zu laden.
Jetzt ist ABB auch engagiert, wenn es um die neue Ladeinfrastruktur geht, wenn wir Richtung 150 Kilowatt, 350 Kilowatt gehen. Wer wird da laden können an solchen Ladestationen? Weil bis heute gibt es ja noch keine Fahrzeuge. Wer werden da die Ersten sein?
Also laden an diesen Fahrzeugen wird jedes Elektrofahrzeug können, das DC schnell laden kann. Denn diese Ladeinfrastrukturen, diese Hochleistungs-Schnellladeinfrastrukturen sind in der Lage, den kompletten Spannungsbereich von 200 bis ca. 1000 Volt DC abzudecken. Nur stellt sich natürlich die Frage, ob ich so viel Leistung vorhalten möchte für lauter 50 kW Fahrzeuge, die dann an dem Ladesystem laden werden. Die ersten Fahrzeuge, die in den Markt kommen werden und das wahrscheinlich in relativ kleinen Stückzahlen, weil möglicherweise möglicherweise teuer und vielleicht kleine Absatzzahlen zunächst, sind die von deutschen Herstellern und wie in den Medien auch bekannt, wahrscheinlich von Audi und von Porsche. Und bis die in den Markt kommen, ist es aber Ende dieses Jahres oder eben auch schon 2019. Entsprechend wird die Nutzung mit 150 oder 350 kW von solchen Ladesystemen zeitnah erstmal noch relativ eingeschränkt sein.
Soweit also das Interview von der Jana mit dem Thomas Hering von ABB. Gab es da neue Erkenntnisse für dich, Jana?
Ja, also ich meine, die neue Erkenntnis ist, dass das endlich eine Lösung für die Zoe-Fahrerinnen und Fahrer absehbar ist an den NBW-ABB-Säulen. Die sind ja da ein bisschen angefressen, weil die nur 22 kW bekommen. Und wenn du halt eine Q90 hast oder eine R210, die halt noch 43 kW laden kann, ist das halt schon ein großer Unterschied, ob du jetzt eine Stunde da auf der Autobahnraststätte stehst, was meistens nicht so schön ist, oder nur eine halbe Stunde da stehen musst. Also das ist schon eine neue Erkenntnis, finde ich. Auch die Erkenntnis, dass auch ABB sich jetzt an das Thema DC-Wallboxen ranmacht,
aber gut. Er hat gesagt, eine einstellige Tausender, das könnte auch 9.999 sein.
Ja, aber ich glaube nicht, weil dann läge sie außer Konkurrenz, weil es gibt ja schon Angebote, die so um die 8.000, 9.000 Euro liegen für die Wallbox. Ich schätze mal, dass die eher Richtung 5.000 runtergehen. Aber wird man dann schauen, weil es muss sich ja auch lohnen, das Ding irgendwie anzuschaffen. Im Gegensatz zu einer Terra, also dieser Schnellladesäule von ABB. Was gab es noch an Erkenntnissen?
Wobei, wenn ich da nochmal dazwischen gehen kann, also selbst für 5.000 Euro würde ich mir keine DC-Wallbox in meine Garage stellen.
Ja, du vielleicht nicht, aber wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das ja irgendwie 10 Elektroautos im Fuhrpark hat, die 24/7 im Einsatz sind,
und die da macht das Sinn,
reinkommen zum Laden, dann ist das natürlich schon sinnvoll. Vor allem musst du halt nicht jedes Mal so einen Kühlschrank hinstellen.
Ja.
Sondern es reicht einfach, wenn du deinen Parkplatz mit 10 von diesen Wallboxen ausstattest. Und die neue Bundesregierung, also wenn sie denn zustande kommt, die GroKo hat ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass sie auch private Ladestationen fördern möchte. Ich freue mich schon drauf. Dann kann ich mir vielleicht auch mal eine an die Wand nageln und muss nicht mehr mit Schokoladen und 3 Tage vorher das Auto anstecken, wenn ich losfahren will.
Ja, bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Ist noch ein kleiner Weg bis dahin. Gut, Jana, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Thema. Wir waren ja vorhin schon bei SpaceX und Tesla. Wir kommen noch mal zurück zu Tesla, zum Tesla Model 3. Vor wenigen Monaten wurden ja die ersten Tesla Model 3 in Amerika ausgeliefert. Zunächst an die Mitarbeiter, inzwischen auch an Privatleute. Man sprach damals von der Produktionshölle, beziehungsweise Elon Musk sprach davon, dass er in der Produktionshölle wäre. Es mehren sich die Anzeichen, dass die Produktionshölle langsam aber sicher verlassen wird. Die Zahlen der ausgelieferten Fahrzeuge steigen, glaube ich, kontinuierlich. Und ich habe jetzt kürzlich den Owe gesehen von T&T Tesla auf YouTube. Der hat gerade ein Model 3 in Amerika abgeholt und ist damit unterwegs. Überführung 1200 Kilometer ungefähr und ist da sehr, sehr begeistert von dem Fahrzeug. Und zwar begeistert von der Verarbeitungsqualität und auch begeistert vom Verbrauch. Hat also das Auto war voll besetzt mit 4 Personen, hat so zwischen 15 und 17 Kilowattstunden gebraucht auf 100 Kilometer. Der ist da schwer begeistert. Siehst du das auch so, dass so langsam die Produktion in Schwung kommt?
Naja, jetzt haben ja erstmal die Reservierer eine E-Mail bekommen, also die Reservierer in Deutschland.
Dass es sich verspätet, ja.
Dass es nicht late 2018, sondern early 2019 ist, also früh 2019. Ja, ärgerlich natürlich, aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich um jeden Tag froh, in die ich das Auto nicht ausgeliefert bekomme.
Hast du eins reserviert?
Ja, ich habe eins reserviert. First Day Reservation und...
Wirst du dann dein Model S verkaufen oder wie machst du das dann?
Ja, genau. Das will ich dann gegen das Model S tauschen. Eigentlich war ja der Plan, dass das sich ausgeht mit der Ende der Finanzierung und dem neuen Model 3. Das geht jetzt sich nicht aus. Da muss ich mir dann noch was überlegen. Vielleicht ist ja auch mein Bus bis dahin fertig. Dann fahr ich halt Bus. Weil man sieht dann natürlich schon in diversen Foren und Beiträgen, dass die ersten Model 3 ganz schön zusammengewichst sind. also es gab einen Post von dem Tesla Model 3 Road Trip, der durch die USA gefahren ist und jetzt in England ist, mit dem Model 3. Der hat da Fotos von den Lackarbeiten, also das ist Werkslackierung von dem Fahrzeug, gezeigt, und das sieht aus, als hätten die das mit der Rolle lackiert. Also das sind Blasen, da sind Abplatzungen an den Kanten, da ist mit dem Pinsel nachgemalt worden an den Kanten. Das ist irgendwie, ich habe es gerade vor mir, den Facebook-Post, das sind Fugen, reißen auf, weil die nicht ordentlich verspachtelt sind. Es sieht schon sehr erbärmlich aus. Er hat ja auch ein ziemlich frühes, deswegen hoffe ich, sollen die Amis mal den Beta-Test machen in Ruhe, und wir schauen dann, wenn die Dinger wirklich vom Band purzeln und in Ordnung sind. Ja, da sind die Kinderkrankheiten raus, dann haben sie vielleicht auch mal gelernt, wie man Auto lackiert. Und andere Dinge, die ja da noch rumgeistern. Es gab ja auch das eine Video, wo sich dieser Sicherheitsexperte mit dem Auto auseinandergesetzt hat. Da hat er ein bisschen arg viel BS gelabert, weil irgendwie er sich dann darüber aufgeregt hat, dass die Nottrennung, da hat ja das Model 3 hat ja auch vorne die Nottrennung für den Hochvoltstromkreis und hat auch hinten nochmal eine Stelle, wo man mit der Flex reingehen kann und das Kabel durchtrennen kann, wie beim Model S auch, wo es ja auf der Fahrerseite im Türrahmen hinten ist. So ist es, glaube ich, da auf der Beifahrerseite im Türrahmen hinten oder beziehungsweise unter der Kofferraumdeckel. Also er hat sich darüber aufgeregt, dass die nicht zu finden wären. Weiß nicht, ob die in Amerika keine Rettungskarten haben. Also ich weiß von einem Feuerwehrmann aus Deutschland, dass die meistens ein Pad dabei haben, wenn die an eine Unfallstelle kommen, dann geben die da das Nummernschild ein vom verunfallten Fahrzeug und kriegen dann automatisch über die Zulassungsstelle quasi zugeordnet, was für ein Fahrzeug das ist, und kriegen dann automatisch die Rettungskarte von dem Fahrzeug auf ihr Pad geliefert.
Also da vielleicht noch als Ergänzung, ich bin da gerade dran an der Feuerwehr, genau zu dem Thema. Ja, wie das eben ist mit Elektroautos und Brand und so weiter, da bin ich gerade dran. Da wird, denke ich mal, vielleicht bis zur nächsten Folge was Neues geben von meiner Seite, wollte ich nur jetzt mal anmerken.
Ah, dann merke ich noch an, dass gestern Nacht in Ludwigsburg ein McLaren F1 und irgend so ein Edel-Mercedes-Sportler in der Garage verbrannt sind.
Ups.
Ja, deswegen heißen sie ja auch Verbrenner.
Naja. Ja.
man hat auch lang, gestern hat irgendjemand geschrieben, sag mal, wann hat eigentlich der letzte Tesla gebrannt? Weil man hat lang nichts mehr gehört von einem abgebrannten Tesla oder Renault Zoe oder Leaf, hat man, glaube ich, noch nie was gehört, dass die brennen. Vielleicht brennen sie ja nicht mehr. Vielleicht hat man jetzt alle Fehler gefunden, die in dem Fahrzeug zu einem Brand führen kann. Kann ja immer mal passieren. Auch der teure Siemens-Kühlschrank kann abfackeln.
Na gut, ich habe mal gelesen, die Gefahr, dass ein Auto brennt, ist bei einem Verbrenner 5-mal höher als bei einem Elektroauto grundsätzlich.
Ja, auch wenn man die Zahlen der Brände jetzt ins
Verhältnis rechnet. Und da gibt es ja noch weniger Elektroautos.
Aber wenn du kannst ja ins Verhältnis rechnen, ne?
Ja, das ist auch ins Verhältnis gerechnet.
Genau.
Das Risiko ist 5-mal größer bei einem Verbrenner als bei einem Elektroauto.
Ja. Ja, eben, weil es braucht halt bei einem Verbrenner deutlich weniger, dass er Feuer fängt. Und so ein Flüssigtank ist halt auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, vor allem wenn
Schläuche, Hitze im Motorraum, das ist alles, ja.
Und wenn der Sprit ausläuft, hat man natürlich bei der Rettung das Problem, dass das Fahrzeug in einer brennenden Lache steht, also der Verunfallte weder rauskommt, noch die Rettungskräfte zu ihm kommen, bevor das abgelöscht ist. Die Batterien laufen ja nicht aus beim Elektroauto, und oft ist es ja auch so. Also die meisten Unfälle, die wir gesehen haben, außer jetzt die überfahrenen Teile, die ein bisschen beim Tesla rumgefackelt haben, also die Batterie zerschlagen haben, durchschlagen haben. Die meisten Brände sind nach Unfällen passiert,
wo es egal war. Aber wenn mal ein Elektroauto brennt, dann kann es auch haarig werden. Gerade in Reutlingen ist das passiert mit einem Smart. Elektrosmart, den hat man dann am Schluss dann halt in einen Container reingemacht und den hat man mit Wasser gefüllt und da hat man das dann erstmal eine Weile drin stehen lassen, sozusagen.
Genau. Dazu muss man aber auch sagen, der Smart war ein Eigenumbau, stand irgendwie 3 Jahre auf dem Hof unbeachtet, worauf die Batterien tief entladen sind. Das verbaute Ladegerät hat die Tiefentladung nicht überprüft, und als er dann jemand nach 3 Jahren auf die Idee kommt, ich könnte mal den Smart aufladen, hat er volle Power auf die tief entladenen Batterien gegeben, und das hat natürlich einen Kurzschluss gegeben und dann hat er gebrannt. So viel gebrannt haben können sie ja nicht mehr, weil sie ja tief entladen waren. Aber wenn es brennt, dann brennt es. Ja, das ist halt das Problem. Da muss man sich noch was einfallen lassen, wenn man solche Lithiumbrände ablöscht.
Also es gibt jetzt schon spezielle Container, die dafür hergestellt
genau,
werden,
um werden, sowas zu genau, machen. Genau, die werden dann mit Wasser geflutet, dann wird das Auto da reingezogen oder reingehoben, das brennende Fahrzeug. Dann werden die mit Wasser geflutet, um den Brand zu kühlen und auch zu ersticken. Ja, also 100%ige Sicherheit gibt es nicht, ob ich jetzt ein Batteriefahrzeug oder ein Benzinfahrzeug fahre. Es kann natürlich immer passieren, dass nach einem Unfall ein Feuer ausbricht, aus welchem Grund auch immer. Muss aber ehrlich sagen, im Elektroauto fühle ich mich deutlich sicherer, weil wenn der Brand ausbricht oder wenn ein Brand ausbricht, dann ist ja meistens die Batterie mechanisch beschädigt und die ist in den meisten Fahrzeugen so verbaut, dass wenn die Batterie mechanisch beschädigt wird, entweder der Überlebensraum zerstört wurde oder die Beschleunigungskräfte in dem Fahrzeug so groß sind, dass sich die Leber um die Milz wickelt und dann ist eh wurscht, ja, weil dann ist man eh hinüber.
So sieht's aus, ja. Gut, dann
kommen wir waren bei Model 3.
Ja, wir waren bei Model 3. Also wie gesagt, der Owe von T&T Tesla hat da jetzt mehrere Videos dazu gemacht, hat auch das Auto gefilmt. Das sah eigentlich ziemlich gut verarbeitet aus. Und Owe ist ja bekannt dafür, dass er sehr genau auf die Spaltmaße guckt. Ja. Die haben da auch gestimmt. Also die scheinen da wirklich jeden Tag Fortschritte zu machen. Und ich bin da guter Dinge. Was mir natürlich ein bisschen auf dem Magen liegt, ist tatsächlich die Auslastung der Supercharger. Also wenn das Model 3 in großen Stückzahlen auf den Markt kommen hier in Deutschland Anfang 2019, ich glaube, dann wird es ziemlich eng an den Superchargern. Das wird mitunter jetzt schon langsam, aber sicher. Also bei manchen Superchargern, ich denke da zum Beispiel an Leonberg, der oft voll ist. Du erinnerst dich, wir haben uns da auch schon getroffen und da waren alle 8 Stalls. Weißt du noch? Ja, wir haben uns darüber sehr gefreut. Das war ein schöner, lauschiger Sommerabend und es war ein sehr nettes Zusammenkommen der 8 Tesla-Fahrerinnen und Fahrer. Aber in Leonberg, ich bin da öfters unterwegs, da ist immer ziemlich voll. Und wenn
da stehen auch immer ziemlich viele Heimlader in Leonberg.
Ja, und nicht nur das, da sind auch viele Holländer.
Also wenn du auf die Nummernschilder kaufst, IS und Leo und LB und
ja, so aber auch viele
Bauernplaketten, die es hier rum gibt.
Holländer gibt es aber auch viele. Also es wird eng. Und wenn jetzt noch Model 3 in großen Stückzahlen kommen, dann wird es da richtig eng. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass der Ausbau der Supercharger in Deutschland einfach nicht so wirklich vorankommt. Da hatten wir es ja schon mal davon. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ob wir da ja dann regelmäßig warten müssen oder ob da sich Elon Musk und seine Firma irgendwas ausdenken, um das Problem zu lösen, das da auf uns zukommt.
Letztlich haben sie ja alle Daten. Sie können ja genau nachverfolgen, welcher Supercharger wie ausgelastet ist und an welchem sich regelmäßig Schlangen bilden. Also ich hoffe mal, dass sie das angehen, weil wir haben ja in Deutschland noch ein paar Standorte, wo es nur 6 Stalls gibt oder wie in Wiesbaden nur 4 Stalls. Der Wiesbadener liegt dann auch nicht wirklich geschickt an der A66, weil da fährt eigentlich keiner lang, außer man fährt ins Rheingau. Und wenn man die A3 fährt, muss man da abfahren. Und also das ist kein guter Standort. Da müsste man sich noch was anderes überlegen generell. Ja, das steht und fällt natürlich mit den Superchargern. Ne? Nicht nur in Deutschland wird das Model 3 verkauft werden, auch im Ausland wird das Model 3 verkauft werden. Und wir sind Transitland. Eigentlich brauchen wir hier Supercharger, wie man sieht, teilweise in Norwegen, findet mit 34 Stalls. Aber er hat ja jetzt auch gerade im letzten Conference Call gesagt, also er, Elon Musk, dass sie jetzt wieder Geld einsammeln und dass das alles in den Ausbau des Supercharger-Netzwerks fließt. Gut, das hat er schon oft gesagt, aber vielleicht fließt ja auch diesmal was nach Deutschland.
Ja, schön.
Vielleicht lassen sich auch irgendwas über. Sind sie auch noch irgendwie am Klären, was das mit dieser Ladesäulenverordnung auf sich hat?
Ja, aber da klären sie ja jetzt schon echt sehr lange schon dran.
Ja, gut, es ist halt auch jetzt nicht irgendwie die kompetenteste Firma, ne? Was solche Dinge angeht, so administrative Dinge, stellen sie sich halt manchmal schon ein bisschen doof an. Stichwort Umweltbonus. Das war ja auch unnötig wie ein Kropf, dass sie sich da irgendwie. Ja. Ans Bein fallen lassen, da sieht man halt einfach, dass es in Deutschland läuft halt viel krumm bei Tesla. Das ist nicht nur im Service Center und in den Stores so. Also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die E-Mail bekommen hast von Tesla für die Garantieverlängerung.
Nee.
Also die Allianz, es gibt von der Allianz eine Garantieversicherung, dass du die Garantie um 40.000 oder 80.000 Kilometer verlängern kannst, die Fahrzeuggarantie.
Mhm.
Und dann dachte ich, oh, ich habe jetzt 72.000 oder 73.000 Kilometer drauf. Ja, ich mache mal so eine Garantieverlängerung. Ich erkundige mich mal. Du findest im Netz, also findest du auf tesla.de, findest du da Informationen, aber keinen Preis. Und du kannst dich da nur anmelden, wenn du quasi ein Fahrzeug bestellt hast und das in Zukunft kommt. Du kannst nicht sagen, mein Fahrzeug wurde vor Jahren, Monaten ausgeliefert, dann geht das Formular nicht. Also bin ich in den Tesla-Store gegangen nach Stuttgart und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gern diese Tesla-Garantieversicherung, würde ich gerne mal wissen, was das kostet für mein Fahrzeug.
Und die hatten keine Ahnung.
Die hatten keine Ahnung. Ja. Die wussten von nix. Und dann so, ja, wie? Und dann sage ich, ja, Garantieverlängerung von der Allianz, zusammen mit Tesla, habe ich eine E-Mail bekommen, ist auch auf der Tesla-Webseite, da kann ich aber keine Preise einsehen. Ja, haben Sie einen Tesla? Sage ich, ja, sonst bräuchte ich ja keine Garantieverlängerung, wenn ich keinen hätte. Ach so, ja, dann ist er weggegangen, ist zu ihrem Storeleiter oder was weiß ich gegangen oder hat einfach nur einen Kaffee getrunken in Ruhe hinten. Kam wieder vor und hat gesagt, ja, da wissen die Kollegen auch nichts von. Also da merkt man halt, irgendwas läuft da gewaltig schief bei Tesla. Und wenn sie das nicht in den Griff bekommen, das lassen sich halt nicht alle Kunden gefallen. Hm. Also ich will nicht wissen, wie viele aus dem Flagship-Store in Stuttgart mit raufenden Haaren wieder rausgelaufen sind, ob der Inkompetenz mancher Mitarbeiter. Also das sind halt einfach Dinge, die gehen nicht. Ne? Also wenn ich
eine
Rundmail verschicke an die Kunden, es gibt eine Anschlussgarantie und ich gehe in den Store, Wochen nachdem diese Mail verschickt wurde. Also das ist ja nicht, dass die Mail rauskam und ich 2 Stunden später im Store stand, sondern das war 2,5 Wochen später. Und ich in den Store gehe und die sagen, ich habe keine Ahnung, von was sie reden.
Also da möchte ich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter?
Ist ja egal, es war ein Mitarbeitender im Tesla-Store.
Okay, bisschen in den Schutz nehmen. Ich meine, wenn du in so einer Firma arbeitest, gut, ich persönlich, wenn ich bei Tesla arbeiten würde, würde mich über alles informieren im Internet, aber normalerweise ist es natürlich Sache von der Firma Tesla, meine Mitarbeiter darüber zu informieren. Also
ja, ich mache der Mitarbeiterin keinen Vorwurf, ich sage dir, dass in der Organisation dieser Firma in Deutschland was nicht stimmt.
Genau, so sieht es nämlich aus. Und bleiben wir gleich bei diesem Thema, weil ich hatte ja auch ein Problem, ein anderes als du. Und zwar habe ich ja jetzt einen Tesla Model S 60 und den habe ich jetzt seit dem 10. März letzten Jahres. Es wird also bald ein Jährchen alt und ich habe ein Problem. Und zwar leuchtet sehr unregelmäßig die Airbag-Leuchte auf während der Fahrt. Also ich fahre so vor mich hin, plötzlich leuchtet die Airbag-Lampe auf. Das ist ein bisschen blöd, weil bei einem Unfall möchtest du natürlich, dass der Airbag funktioniert. Was habe ich gemacht? Gut, ich habe dann resettet während der Fahrt, das kann man ja machen, und dann ist das wieder verschwunden, bis es wieder kam. Und wieder kam. Manchmal 2 Wochen gar nichts und dann an einem Tag 3-mal. Und irgendwann hatte ich die Fatzen dicke und dann habe ich bei Tesla angerufen, bei dieser Hotline, die du da anrufen kannst, wo du ja nur auf Englisch reden kannst, weil die sitzen ja in Holland. Und habe mit denen gesprochen, haben gesagt, also hier, ich habe Probleme mit der Airbag-Lampe, die leuchtet immer wieder auf. Und dann haben sie gefragt, wann das war und haben das dann ausgelesen und haben gesagt, ja, wir schicken das nach Stuttgart und die sollen sich das mal angucken, die Daten, und die melden sich. Haben sie natürlich nicht gemacht, sich gemeldet. Dann habe ich nach 2 Wochen mal angerufen und dann wussten sie erstmal von nichts und haben dann aber innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen, ja, wir haben uns jetzt die Daten angeschaut. Und hatten irgendwie Fehlermeldungen oder auch nicht. Jedenfalls haben sie gesagt, ich müsste kommen und das Auto in die Werkstatt bringen und zwar für einen ganzen Tag. Gut, habe ich mir gesagt, kein Problem, dann fahre ich eben 60 Kilometer dahin und dann kriege ich einen Leihwagen und fahre dann damit wieder zurück. Und am nächsten Tag muss ich sowieso nach Stuttgart, dann kann ich also den Leihwagen wieder zurückbringen und das Auto wieder abholen. Und dann funktioniert das hoffentlich. Und dann habe ich auch noch gesagt, dann mach bitte noch die Heckklappe gerade, weil die war ein bisschen schief hinten. Nicht sehr, aber ein bisschen. Das habe ich.
Immerhin ging sie nach oben auf und nicht zur
Seite. Ja, ja. Nee, es war wirklich nicht schlimm. Also ich habe gesagt, macht's entweder jetzt oder macht's auch später. Hauptsache ja, macht's in der Garantie, dann ist es erledigt und gut ist. Also das war mir jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Da bin ich anders als der Owe. Spaltmaße sind mir nicht so wahnsinnig wichtig. So, jedenfalls habe ich das Auto also dahin gebracht. Und der erste Tiefschlag war dann, also es war eine super nette Mitarbeiterin, also wirklich sehr, sehr freundlich und sehr hilfsbereit und wirklich eine nette. Und die Nette hat mir dann allerdings zwei Schlüssel hingehalten, also für den Ersatzwagen, und hat mich dann gefragt, wollen Sie den Schlüssel oder wollen Sie den Schlüssel? Mein Sohn war dabei und der hat dann auf den Schlüssel gezeigt mit dem Mercedes-Stern. Und nicht auf den Audi. Ja, und du weißt genau, Mercedes hat keine Elektroautos, sondern ich habe dann eine C-Klasse von Mercedes bekommen, und zwar einen Diesel. War ich natürlich nicht begeistert, habe aber jetzt kein Theater gemacht, weil ich mir dachte, das arme Mädel kann ja nichts dafür. Die hat halt einfach keinen Tesla mehr da. Und ich habe natürlich gefragt, gibt es denn keinen Tesla? Ich habe gehofft, ich könnte mal vielleicht ein Model X fahren. Wäre ja ganz geschickt gewesen, auch für meinen Videoblog, da mal was drüber zu machen. Aber nein, es gab einfach gar keinen Tesla mehr. Also musste ich mit diesem Mercedes sehen. Wobei ich sagen muss, also Ich hatte ja in der Vergangenheit jetzt keine Luxusautos. Das war schon, also ich verstehe jetzt, warum viele Leute, die mit solchen Autos unterwegs sind, ja, sagen, was wollt ihr eigentlich? Ist doch ein tolles Auto, weil es war ein Neungang-Getriebe, glaube ich, was du über Schaltwippen gemacht hast. Der hatte einen guten, es war ein gutes Auto. Nur, es hat mich halt gestört, dass er dauernd aufgeheult hat, wenn man Gas gegeben hat. Ja, das hat mich genervt. Und natürlich das Zeug, was hinten rauskommt. Also musste ich also mit dem Diesel herumdieseln. Ich konnte da nicht wie du mit den Öffentlichen, weil nach Horb ist es halt schwierig. Ja, dann kam ich dann am nächsten Tag und dann hieß es, ja, also, ach so, und was noch dazu kam, ich hatte kurz vorher noch gemerkt, dass nicht nur der Airbag aufleuchtet, sondern gleichzeitig auch die Außentemperaturanzeige weggeht und der Blinker keine Geräusche mehr macht, also nicht mehr dieses, das ging auch weg. Da dachte ich mir, das ist bestimmt ein Softwareproblem, ja, fühlt sich zumindest so an. Sie haben keinen Fehler gefunden. Dann kam ich in die Werkstatt, um das Auto wieder abzuholen. Die arme junge Dame muss mir dann sagen, also wir haben eigentlich nichts gefunden. Aber wir haben jetzt gerade noch mal mit den Ingenieuren telefoniert. Und die sagten, es könnte daran liegen, dass die Tripzähler, also die Kilometerzähler, zu viele Kilometer haben und dass das System, also dass dann Bug ist, dass deswegen dieser Softwarefehler auftritt. Ich sollte doch mal bitte die Trips löschen.
What?
Genau, was mich tierisch genervt hat, weil...
Die Trips werden nicht gelöscht.
Ja, genau, also ich hatte nämlich einen Trip von Anfang an.
Lifetime, ja.
Damit ich einfach den Durchschnitt über ein Jahr messen konnte, ja. Den musste ich löschen, um diesen Bug wegzubekommen, sagte man mir. Also habe ich erstmal den nicht gelöscht, sondern ich hatte noch einen anderen Trip für die Winterreifen, weil ich wissen wollte, was die Winterreifen verbrauchen. Also der Winterverbrauch, den habe ich zuerst mal gelöscht. Dann leuchtete die Airbag-Lampe wieder auf. Also wieder resettet und dann habe ich den anderen Trip gelöscht. Schweren, schweren Herzens. So, und dann lief das 2 Wochen gut. Ich habe dann auch ein Video über das Ganze gedreht. Verlinke ich nachher noch in den Shownotes. Und ich dachte, okay, das Thema ist erledigt. Ich muss einfach aufpassen, dass die Trips nicht zu hoch werden. Und ja, doof, aber gut, Software ist halt manchmal so. Vorgestern fahre ich und rat mal, was wieder aufgeleuchtet ist.
Das Airbag-Lämpchen.
Ja.
Aber ich muss dir sagen, das hatte ich auch eine Zeit lang.
Ja.
Genau, den gleichen Fehler. Das Airbag-Lämpchen ist angegangen und dann wieder ausgegangen, beziehungsweise nicht das Beifahrer-Airbag-Lämpchen hat geleuchtet. Und er hat dann auch immer Bim-Bim gemacht und hat auch nicht mehr gemacht beim Blinken. Und irgendwann war es weg. Irgendwann ist er nicht mehr aufgetaucht,
so.
Der Fehler. Okay. Nach irgendeinem Software-Update war es dann gut. Der Airbag war auch immer in Betrieb. Das war irgendwie, irgendein System hat da immer neu gestartet. Irgendwann ging's und ja.
Ich bin jetzt
aber eine C-Klasse ist halt schon bitter, ne?
Ja, also ich fand das Auto nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, man merkt schon, dass Mercedes seit vielen, vielen Jahren Autos baut. Also es sind viele
Sachen wirklich gut
in dem Auto gewesen.
Das sieht also aus wie geleckt, aber es muss einem halt auch gefallen. Also ich finde die Mercedes von innen nicht schön, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Das hat gar nichts damit zu tun, was die Dinger antreibt. Ich finde das halt einfach...
Ich fand den sehr ergonomisch gebaut innen drin.
Ja, aber das ist alles voller Knöpfe und hat von innen irgendwas wie das Wohnzimmer meiner Oma.
Ja gut, es ist halt Mercedes, ne?
Ich halte einen Daimler, aber mich macht der absolut nicht an. Ich hatte eine E-Klasse mal als Ersatzwagen, das war die Hölle. Ich bin nur bis zur Getzheide und zurückgefahren. Ich habe gedacht, ich sterbe in dem Scheißkran. Ja, stehst im Stau, dann musst du das selber fahren. Dann nickst du die ganze Zeit, dann brüllt er mir das ganze Viertel zusammen, wenn du aufs Gas trittst. Und ich verstehe nicht, also natürlich gibt es Leute, die können sich kein Elektroauto leisten oder die möchten sich keins leisten und die haben andere Gründe, warum sie keins fahren. Deswegen sage ich ausdrücklich, ich verstehe nicht, wie man freiwillig, ja, unterstrichen SIC, freiwillig einen Verbrenner fahren kann. Ich verstehe es nicht. Es geht nicht an mich ran.
Es gibt unfassbar viele Vorurteile. Ich war kürzlich auf einer Fortbildung und bin dann abends ins Gespräch gekommen und ich habe natürlich das Gespräch auf Elektroautos gelenkt. War übrigens nicht der Einzige, der mit dem Elektroauto da war bei dieser Fortbildung. Es gab noch einen Nissan Leaf-Fahrer. Und wenn du dann mit den Leuten diskutierst, das ist unfassbar, wie versteinert quasi viele sind und einfach nicht nach links und nicht nach rechts gucken, sondern wirklich festhalten an dieser alten Technik und du kannst dich wundreden. einen ganzen Abend und erreichst dann doch relativ wenig. Aber das ist mir dann auch wieder wurscht, weil ich weiß, in ein paar Jahren kriegst du eh keinen Verbrenner mehr im Autohaus. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach. Ja. Mal sehen, ob ich mich da täusche, aber ich glaube nicht. Es gibt auch
Leute, die wissen um die Vorteile eines Elektroautos und kaufen sich trotzdem Verbrenner. Denke ich mir auch, Sommer. Das ist so, als hätte ich die Wahl, ich gehe jetzt in ein gutes Restaurant, wo frisch gekocht wird, oder ich gehe bei McDonald's.
Ja.
Ja, und es kostet, also ich gehe halt auch dann eher ins gute Restaurant.
Ja, ich hab jede Woche genau diese Wahl zu treffen. Wenn ich bin einmal die Woche beim Supercharger Föhringen, weil ich da arbeite, ich arbeite in Föhringen. Unter anderem. Und,
im Supercharger, er macht da drin den Strom.
Ich mache da immer meine Mittagspause da. Und da gibt es ein McDonald's und da gibt es ein gutes Restaurant. Und das gute Restaurant hat immer einen Mittagstisch, der kostet dort, ich glaube, 8,90 mit Getränk und allem dran. Ist also gar nicht mal viel teurer als McDonald's. Ja? Weil McDonald's inzwischen auch schweineteuer geworden. Und wenn immer es geht, versuche ich da in diesem Restaurant zu essen und nicht im McDonald's. Und das ist ja keine Frage, ja. Es ist gesünder, es ist besser und es ist nicht viel teurer. Es ist ein bisschen teurer, aber eben nicht viel. Und insofern, ja, das ist ein gutes Argument, merke ich mir. Also, wie gesagt, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was den Airbag betrifft, weil die Leuchte hat wieder aufgeleuchtet. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil wenn ich jetzt wieder bei Tesla anrufe, die wissen einfach nicht, woran es liegt. Also ich ruf halt
an und sag, ich habe den Fehler, bitte und lass dir die Ticketnummer geben für den Fehler, weil ich hatte das ja zum Beispiel mit meinem Sitz, dass ich da irgendwie ein Jahr lang hinterher telefoniert habe.
Hast du den jetzt, ne?
Ja, ich hab jetzt einen neuen Sitz, nachdem ich rabiat wurde in der E-Mail. Also ich bin freundlich geblieben, habe aber nächste Druck Eskalationsstufe gemacht. Angedroht, wenn sich das jetzt, also ich bin da ein Jahr lang hinterhergelaufen. Ja. Und zwei Wochen später war der neue Sitz drin. Musste ich mich dann noch ankacken lassen, weil der Sitz wäre ja überhaupt gar nicht kaputt gewesen. So. Genau. War auch irgendwie alles nicht so optimal. Und jetzt, damals hatte ich habe Probleme mit dem Fahrwerk vorne links, das knarzt wie ein altes Bett, wenn man über manche Hubel fährt. Und da war ich jetzt halt auch schon seit 3 Monaten auf die Ersatzteile.
Ja gut, Ersatzteile halt bei Tesla ist echt ein Problem, habe ich schon mitbekommen. Also bloß keinen Unfall machen, weil Reparatur geht in der Woche, aber die Ersatzteile halt 6 Monate, wenn du Pech hast. Ja. Das ist echt ein Problem, ja. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Wobei, eins muss ich sagen, also bei all den Problemen, die wir haben, die Mitarbeiter vor Ort sind immer ausgesprochen freundlich. Ich gehe da immer sehr gerne hin und halte mich sehr gern mit den Mitarbeitern dort und sind immer freundlich zu mir. Das gefällt mir wirklich gut.
Ja, aber all die Freundlichkeit nützt halt nichts, wenn man irgendwie viermal wegen der gleichen Sache ins Service-Center fährt. Also bei mir geht's noch, ich muss nur einmal quer durch Stuttgart fahren, was aber auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist, nachmittags um 4 oder morgens um 8. Andere müssen da aus Rob kommen. Ich war wegen meinem Sitz viermal da gewesen, umsonst, auch teilweise das Fahrzeug dort gelassen und dann so einen Anruf bekommen, die haben falschen Sitz bestellt oder ist doch nicht gekommen. Ist schon bitter. Also da muss man schon viel Liebe entgegenbringen und sehr viel Geduld entgegenbringen. Und ich verstehe auch einfach nicht, warum die das nicht in den Griff bekommen. Also so einfache Dinge wie, wenn du mit denen telefonierst und die dir sagen, wir rufen sie zurück. Ja, dann hockt man 2 Wochen am Telefon und traut sich nicht mehr aufs Klo zu gehen, dann könnten sie ja anrufen. Und es kommt kein Rückruf. Oder
da muss ich auch nochmal dazwischen gehen. Ich bekomme ja eine Ladesäule von Tesla. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich sowieso zu euch komme, dann können wir ja die in den Kofferraum laden und dann nehme ich die mit. Haben sie gesagt, ja, alles klar. Und dann ging es aber nicht, weil sie irgendein Problem mit dieser Ladesäule hatten. Und sie haben überhaupt keine
Wallbox.
Genau, die Wallbox. Und die haben überhaupt keine Wallboxen mehr ausgeliefert, durften sie nicht, was irgendein technisches Problem wohl gab. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann melde ich mich mal in 1-2 Wochen wieder und frag mal nach. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich wollte ja eine Wallbox und bla bla bla. Und die sagte dann, ja, nee, da gibt's eigentlich keine Änderung. Ich habe dann aufgelegt und 5 Minuten später hat mich die gleiche wieder angerufen und gesagt, stopp, ich habe Ihnen eine falsche Dings gegeben, wir können die wieder ausliefern, sie können sich eine abholen.
Ja? Wieso hast du eine Wallbox von Tesla?
Weil ich einen Referral-Link bekommen habe.
Schon wieder?
Ja, an dieser Stelle bitte, keine Referrals mehr an mich, ja, sondern an die Jana bitte.
Wie hast du jetzt?
4. Es tut mir leid. Also ich weiß nicht, ob die über den YouTube-Kanal... Es tut mir leid. Nee, Jana, schon. Aber.
Ja, ist schon in Ordnung.
Also, aber bitte jetzt, wenn ihr
einen Hörer
braucht, dann nehmt ihn bitte von der Jana. Ja?
Ich weiß ja, woher es kommt.
Jedenfalls, sie hat mich dann gleich angerufen und gesagt, hier, also, nee, kannst du jetzt alle abholen. Fand ich sehr nett. Ja, also, manche Sachen sind schwierig. Ich glaube, manche Mitarbeiter sind da auch ein bisschen überlastet. Und ja, wobei in Stuttgart ist es, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser geworden, dadurch, dass ja jetzt der Verkauf und der Service getrennt worden sind. Und insofern, ja, hoffen wir mal, dass es besser wird.
Genug des Tesla-Bashings. Ja,
genau. Ja, genau.
Sonst kriegen wir, sonst ja. Sprechen die in den anderen Podcasts noch schlechter über uns. Ja. Wir haben die ganze Zeit nur Tesla-Bashing. So, wir haben gesprochen über deine Probleme mit dem Airbag.
Genau, und jetzt kämen wir mal, du warst mit deinem knarzenden Fahrwerk in Norwegen.
Nein, ich war nicht mit meinem knarzenden Fahrwerk in Norwegen. Ich war mit einem P100D in Norwegen.
Bitte?
Ja.
Wieso das? Also
es war nicht meiner. War der von einem Vereinskollegen. Ich war zusammen okay. Mit einem Vorstandsmitglied aus unserem Verein.
Ach, deswegen hast du mich nicht mitgenommen. Da, ich weiß schon. Okay, alles klar. Ich verstehe.
Ja, genau. Ja. Wir haben dich nicht mitgenommen, weil ja. Wir waren auch
okay. Im
Nordic EV Summit. Ja, weiß nicht. Kannst du ein bisschen mit deinen Felgen spielen, mit deinen Anachrit-Felgen, die du wieder die Referrals bekommen hast, oder? Uns in deinem Radio Flyer Tesla hinterherfahren. Nein, es ist, wir waren auf dem Nordic EV Summit in Oslo gewesen, veranstaltet unter anderem von der Nordic von Norwegian EV Association, auch bekannt als Elbilforening, irgendwie so. Heißen die auch mal bei uns waren in der Mäulesmühle, also die norwegische, also quasi Electrify BW in Norwegisch, nur halt in richtig, mit 50.000 Mitgliedern. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Ja, ein, zwei Jahre.
Ja, das ist der Plan. Das ist auf jeden Fall
der Plan. Aber wir haben auch einen Plan B.
Ja,
dann sind es da nicht so viele.
Plan B ist, dass wir nichts machen. Nein, es war sehr interessant. Waren viele Vorträge, viele Foren, viele Panels. Und das Spannende an der ganzen Veranstaltung war, dass es nicht um, was könnten wir mal machen, vielleicht in 10 Jahren, wo könnten wir nochmal Forschungsgelder rausschmeißen, sondern das Ganze orientierte sich tatsächlich an der Praxis, und zwar international. Also es war eine Referentin aus Kalifornien da, von dem Clean Air Board, es war eine Referentin aus Neuseeland da, es war jemand aus China da. Es waren ganz viele Norweger da, es waren Engländer da, und es ging eigentlich immer nicht nur um Elektroautos, sondern allgemein um Elektromobilität, um Flugzeuge, um Schiffe, und es war halt jetzt mal bis auf die Flugzeuge tatsächlich immer Praxis. Also die haben aus ihrer Praxis erzählt, was sie machen, was das bringt, pragmatische Lösungsansätze. Es wurde darüber gesprochen, was das für die Ölindustrie bedeutet, wenn alle elektrisch fahren, mit ziemlich lustigen Auswirkungen, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Was es für die Netze bedeutet, bricht unser Stromnetz zusammen, wenn wir alle Elektroauto fahren und dann die Dunkelflaute kommt und wir alle im Dunkeln sitzen. Kurz gesagt, nein. Es gibt Hausaufgaben, die die Stromversorger machen müssen, aber das ist alles im Überschaubaren und das ist auch alles machbar. Und das sagt nicht irgendein grüner Ökospinner, Elektroauto-Fanatiker dort, sondern das sagt ein ziemlich hohes Tier von E.ON, Dänemark, und von dem norwegischen Netzbetreiber Statnett heißen die, dass das alles kein Problem ist. Und die haben ja heute schon eine sehr hohe Belastung mit Elektroautos und Laden. Und es gibt auf jeden Fall Lösungen. Es gibt Probleme, aber es gibt auf jeden Fall Lösungen. Und das Schöne an dieser Veranstaltung war, es war ein komplett lösungsorientierter Ansatz, auch bei den Referenten zu sehen, die eigentlich nicht mehr nur über Probleme geredet haben, wie wir das hier kennen. Also wir reden ja seit Jahren nur über Probleme in diesem Land, was man mal machen müsste und was man mal tun könnte. Das ist ja nicht nur bei unserem Thema so, sondern das geht ja auch beim Thema Digitalisierung und Breitband so. Wenn ich überlege, dass ich heute irgendwie in der Nähe des Fernsehturms hier in Stuttgart nur Edge habe und das mit allen Netzen, denke ich mir auch, kann ja irgendwas nicht stimmen. Also wenn ich zwischen der Ruhrbank und Sillenbuch kein Internetempfang habe, ja, oder auch teilweise in der Stuttgarter Innenstadt nur Edge-Empfang habe, macht man sich natürlich schon Gedanken. Spannend war es auch, weil zwei Welten aufeinander gestoßen sind in einem Panel, und zwar war der Herr Dr. Stefan Niemann da von Audi, also der Chef Audi Elektromobilität, hat einen kurzen Impulsvortrag gehalten und der Europachef von Nissan Electric war auch da, hat auch einen kurzen Impulsvortrag gehalten und das lag. Da lagen halt einfach Welten dazwischen. Ne? Also Audi hat erzählt, was die anderen alles mal machen müssen, damit sie anfangen könnten und hat wieder viel von Problemen erzählt, die es gibt. Und die gute Nachricht war eigentlich, dass sie machen ja ein eigenes Werk in Brüssel für die Elektrofahrzeuge und dieser Q7 Concept heißt der auch tatsächlich, also das ist ein Concept-Car, was sie verkaufen wollen, hat auch irgendwie niemand so richtig verstanden, weil die Plattformen kommen erst 2022 bei Audi. War der schönste Satz, ja, wir beginnen Ende des Jahres mit der Produktion, machen aber einen sehr langsamen Ramp-up der Produktion, weil das ja da so viele Probleme geben kann bei der Produktion. Da habe ich schon gedacht, aha, Audi ist pleite. Weil ist ja so, ne, wenn eine Firma Ramp-up macht als geplant, dann ist sie ja pleite oder so gut wie pleite. Nun hängt bei Audi nicht das Leben und Sterben an dem Erfolg des Q7 e-trons ab, Konzept noch nicht. Aber in Dänemark wurden 3000 Fahrzeuge bestellt bis jetzt, was ja auch schon mal eine ordentliche Zahl ist. Was aber, wenn dann halt der Nissan-Kollege kommt und erzählt, dass sie in Norwegen, also dass sie 13.000 Nissan Leafs verkauft haben, seit der bestellbar ist, der neue Nissan Leaf, und zwar in Oslo.
Allein in Oslo.
Alle 2,5 Minuten verkaufen die da einen Nissan Leaf in Oslo.
Und den man übrigens halt jetzt auch in Deutschland konfigurieren kann, by the way.
32.000 Euro, abzüglich
1.000
Euro Prämie.
Genau.
Was natürlich schön war, weil nachdem die ihre Vorträge gehalten haben, sie dann noch im Panel waren und dort von der Christina Bu, der Vorsitzende der LB Forwarding, interviewt wurde. Und also das Schönste war irgendwie, als der Audi-Typ dann da gesagt hat, ja, und wir fangen da mal an so, vielleicht, wir wissen auch nicht, ob wir die 3000 Fahrzeuge für Norwegen ausliefern können dieses Jahr. Und der Nissan-Typ halt einfach nur neben dran sitzt. Also wir bauen ja jetzt den neuen Nissan Leaf seit Oktober. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Schiffe voll mit dem Auto, die auf Auslieferung warten. War natürlich dann schon bezeichnend. Ne? Also, also der eine, der da sitzt und auch dass Nissan sich Gedanken macht um die ganze Infrastruktur drumherum und die ganze Umwelt drumherum, um das Elektroauto, was Heimspeicher angeht, was Second Use für die Batterien angeht, das sind die echt hintereinander. Das hat auch damals schon der Herr Dr. Hausch uns erzählt, der auch schon der Mäulesmühle war, der, glaube ich, jetzt schon ehemalige Chef von Nissan Deutschland, der geht ja. Also man hat da schon gemerkt bei Nissan, dass die sich Gedanken machen um diese ganze Umwelt. Um das Elektroauto drum, Heimspeicher, Second Use, Vehicle to Grid, Recycling der Batterien. Das hat ja auch damals schon der Herr Hausch gesagt, der auch bei uns war, der ehemalige Nissan Deutschland-Chef oder ist noch oder bald ehemalige Nissan Deutschland-Chef, dass man sich auch um die Dinge drumherum und um die Folgen, also um die Technologiefolgen Gedanken macht. Auch das Thema Vehicle to Grid, was ja Shademo schon kann. CCS kann es noch nicht. Also theoretisch kann CCS es, aber noch in keinem Fahrzeug implementiert. Und dass das auch ein wichtiger Bestandteil für Nissan ist, deswegen sie auch sagen, bleiben Sie bei Shademo, weil bei Shademo funktioniert halt Vehicle to Grid und bei CCS nicht. Deswegen wird auch der neue Nissan Leaf und auch der 60er Leaf wohl auch wieder Shademo bekommen in Europa. Also die werden nicht auf CCS gehen.
Ich hätte halt gern beides.
Ja, das Taxi zum Beispiel, das Black Cab in London, das kann beides. Das hat Shademo und CCS. Ja, beides brauchen wir ja nicht. Also,
wäre schon schön. Wirst,
das ist doch wurscht. Die sollen halt einfach aufhören, Shademo-Steckkabel vor den Säulen abzuschrauben.
Tun sie aber. Aber Nissan, habe ich irgendwo gelesen, möchte jetzt auch Shademo-Ladesäulen aufstellen. Also
die beteiligen sich an einer
anderen Firma.
Nein, das heißt, die beteiligen sich an den europäischen Förderprojekten Fast-E, Urban-E, Inter-E,
Dingens-E.
Ja, genau. Also diese ganzen Fast-Charging-Korridore und die es gibt in Europa, die von der Europäischen Union gefördert sind. Wir in Deutschland kennen Fast-E zum Beispiel. Das sind die Shademo-Säulen, die neben den kastrierten Slam-Säulen stehen. Da beteiligen die sich, geben Geld rein, dass da der Ausbau. Urban-E konzentriert sich zum Beispiel auf Städte dann, dass da der Ausbau von vorangeht. Audi investiert ja auch in den Ausbau von Infrastruktur mit Ionity, was auch sehr spannend war, weil nämlich der CEO von Ionity war auch da, hat auch ein bisschen was erzählt. Das Lustige war nur, es war nicht der CEO von Ionity Deutschland, sondern der CEO von Ionity Skandinavien. Das heißt, sie haben im Moment mehr CEOs als Ladestationen bei Ionity.
Kleiner Einschub noch. Es gab jetzt zum ersten Mal ein Bild, wo diese Stationen geplant sind. Und wenn du dieses Bild anguckst, dann glaubst du wirklich, ah, okay, das sind die Supercharger von Tesla. Sie sind ähnlich verteilt wie die Supercharger von Tesla. Also ist wirklich.
Ja, warum das Rad nochmal erfinden?
Ja, ja, richtig. Aber ich fand das doch bemerkenswert.
Ja,
wahrscheinlich. Weil es ja immer gesagt wird, Tesla macht alles falsch und Tesla alles Mist Tesla, ne? Und die kopieren selbst das. Also es ist schon.
Ja, ich meine, was
ich meine, es ist okay. Also ich finde es nicht schlecht.
Ich meine, du setzt dich, also wenn du Ahnung von Elektromobilität hast, dann setzt du dich irgendwie 30 Sekunden hin und denkst für 5 Pfennig nach und dann weißt du, wo du Schnellladestationen
hinstellst. Natürlich, klar.
Ja? Ja.
Aber dann brauche ich nicht sagen, Autobahn Tesla macht alles falsch.
Von beiden Seiten anfahrbar, ja, weiß nicht, ob die das jetzt sagen, dass Tesla alles falsch macht.
Ionity nicht, aber ja. Es gibt da so Webseiten.
Ich weiß nicht, wovon du redest, Jerome. es war sehr spannend. In der Öffentlichkeit hat man am meisten davon gehört über das Thema Elektrofähren. Das wurde sehr breit aufgegriffen, das Thema von electric.co oder von electrif.net oder ecomento.tv. Es lief auch, glaube ich, teilweise in den breiten Medien. Es fährt ja seit 2015 eine rein elektrische Fähre in Norwegen. Die Ampera heißt die. Hat nichts mit dem Opel zu tun, heißt halt so.
Zu dem kommen wir übrigens gleich, zum Opel.
Und die fährt da nicht, weil das irgendwie Baumumarmer sind, sondern die fährt da einfach, weil es wirtschaftlicher ist. Und solche Dinge halt, ne? Also wo du dir denkst, naja, also wenn die mit einer elektrischen Fähre über den Fjord fahren kann, warum fahren wir dann auf dem Rhein und Neckar mit Diesel? Warum fahren die Bodenseefähren noch mit Diesel? Warum wird da nicht irgendwie, ich meine, das ist ja da und Norwegen hat jetzt 53 weitere Elektrofähren bestellt.
Und 53?
Ja, da gibt's ja, also die haben ja auch Fähren bis zum
Abend. Ja, gut, klar.
Wenn du halt irgendwie 400 Kilometer Umweg fahren willst, musst, um 20 Kilometer ins nächste Ort zu kommen, wenn du um den Fjord fährst.
Aber die Strecken sind relativ kurz oder sind die auch durchaus mal länger, die Strecken, die die fahren müssen? Weißt du das? Weil also am Bodensee sind die Strecken ja nicht so kurz.
Ja, aber es sind von ein paar hundert Meter bis zu mehreren Kilometern sind die Strecken.
Okay.
Also eine Fähre, das war faszinierend, das war eine reine Personenfähre, die hat eine 100 Kilowattstunden Batterie, 150 kW Motor und die macht am Tag 120 Umläufe.
What?
Ja, what? Also die fährt nicht sehr weit. Das heißt,
sie müssen sehr viel laden.
Genau. Die wird wahrscheinlich immer laden, wenn sie am Ufer ist, ja. Also wenn Leute ein- und aussteigen, immer Ad-Hoc-Ladung oder Opportunity Charging, wie das neudeutsch heißt. Aber die haben ausgerechnet, dass sie nach einem Monat weniger CO2 produziert als eine herkömmliche Fähre. Und da ist der Batterie-CO2-Rucksack schon mit eingerechnet. Ja. Ja, also dadurch, dass sie so viele Umläufe hat, ja, und das Ding halt vorher Diesel verbrannt hat, als gäbe es keinen Morgen, sparen die da einen Haufen Geld, die sparen einen Haufen Energie. Und zum Beispiel die Ampera-Fähre, die hat es geschafft, den Energieverbrauch um 50% zu senken. Also im Primärenergieverbrauch um 50% zu senken, den CO2-Ausstoß um 95% zu senken und den Dieselgestank sogar um 100% zu senken.
Sogar?
Ja, sogar. stand jetzt nicht auf der Folie, das habe ich mir jetzt gedacht. Und das ist halt einfach spannend und faszinierend, aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass natürlich in Norwegen auch nicht alles Gold ist, was glänzt und die auch mit Dingen kämpfen, mit denen wir hier auch kämpfen. Stichwort Abrechnung an Ladesäulen wird dort auch nach Zeit gemacht haben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die da auch so, also Norwegen ist ja alles teurer. Also wenn die noch teurere Zeittarife haben als wir, dann brauchen wir kein Auto mehr in Norwegen. Das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel beim Thema Busse. Norwegen möchte bis 2025 nur noch Elektrobusse anschaffen. Also ab 2025 sollen keine Dieselbusse mehr gekauft werden. Jetzt ist es bei den Bussen in Norwegen ungefähr so, wie bei uns in Deutschland mit den Autos. Also der politische Wille ist da. Bei Sonntagsreden wird viel drüber gesprochen, über Elektrobusse. Aber die Voraussetzungen sind nicht geschaffen von staatlicher Seite. Also es gibt da große Hürden und Probleme, regulatorische Probleme. Also es war jemand da von Flickr heißen die, glaube ich, die stellen Elektrobusse her, der dann gezeigt hat, irgendwie so ein Container, der seit einem halben Jahr im Hafen steht, wo so eine Pantograph-Ladestation ist, also wo die so einen Dachstromabnehmer ausfahren oder von der Ladestation so ein Pantograph ausfährt und dann den Bus an der Haltestelle lädt. Und die dürfen die nicht aufbauen, weil irgendwie Regulation XY. Also da fehlt, also der politische Wille wird akustisch bekundet, aber in der Praxis nicht umgesetzt. Also das, was wir quasi auch kennen aus manchen Bereichen. Das fand ich ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite findet aber Bewegung statt bei der Elektromobilität. Also in einer Stadt, die haben jetzt den Nahverkehr neu ausgeschrieben und da werden jetzt 35 Busse von 157 Bussen elektrifiziert. Vom BYD war jemand da, der Vertreter, der skandinavische Vertreter von BYD war da, der hat über Shenzhen gesprochen. Shenzhen heißt die Stadt, gesprochen.
Shenzhen, ja.
Shenzhen, genau. Lange geübt. Shenzhen, gesprochen über die 16.300, hast du nicht gesehen, Busse, die ausgetauscht haben. 68% der Taxiflotte sind elektrisch.
Darf ich mal kurz dazwischen grätschen? Es gibt, ich weiß nicht, ob das Berlin war oder Stuttgart. Ich glaube, es war Berlin, die gesagt haben, wir würden gerne Elektrobusse anschaffen. Dann die deutschen Hersteller angeschrieben haben sozusagen, also eine Ausschreibung gemacht haben und dann gesagt haben, die haben ja alle nix. Und jetzt eine Delegation genau nach Shenzhen geschickt haben zu BYD, um sich das da anzugucken, wie das da mit den Elektrobussen ist. Weil da funktioniert es ja schon. Da sind ja 16.000 Busse in Einsatz.
Ja.
Ja?
Und 16.000 Busse ist, glaube ich, so viel wie alle Stadtwerke in Deutschland zusammen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, man überschätzt das sehr leicht, wie viele Busse so ein Stadtwerk hat. Bei Clean Electric haben sie gesagt, in München hätten sie über 1.000 Busse. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein.
Doch, das kann sein, ja.
Nee, also die MVG in München, Moment, sage ich dir gleich ganz genau. Ja. Ich habe mich direkt bei Wikipedia nachgeschaut, die haben 310 Omnibusse.
300 ist aber immer noch eine Menge.
113, ja, aber weit weg von weit über 1000.
Ja, okay.
Die haben 974 Haltestellen. also man überschätzt es sehr leicht, weil man braucht gar nicht so viele Busse, um irgendwie in der Großstadt, als 310 Busse kannst du München mit versorgen, dann fahren vielleicht noch Drittanbieterbusse, dann kommst du auf 400 Busse für das MVG-Netz. Ja, jedenfalls, das war noch ein Teil von dem ABB-Vortrag, dass sich jetzt deutsche Verkehrsbetriebe tatsächlich zusammentun und eine Beschaffungsinitiative gegründet haben, um Elektrobusse anzuschaffen. Vor allen Dingen halt, um gleiche Standards zu haben, dass auch gleiche Standards festzulegen, dass halt, früher gab es bei den Dieselbussen den Standardbus, da sahen alle Busse gleich aus, egal von MAN oder Mercedes, das waren diese Kästenbussen, die dann kamen, so in den
90er Jahren. Mit denen ich jahrelang zur Schule gefahren bin, ja.
Genau, Mercedes-Benz O405, ihr O405G und von MAN waren das dann die SG, hast du nicht gesehen, 232 oder so hießen die.
Woher weißt du sowas?
Was? Das steht hier, das habe ich abgelesen. Ach so, okay. Sowas weiß ich doch nicht auswendig.
Ich bin jahrelang mit diesen Bussen gefahren, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, vorne war ein Mercedes-Stern drauf, bei manchen.
Siehst du schon rum. Ich mag halt Nutzfahrzeuge.
Ja, offensichtlich.
Offensichtlich. Also da gab es damals schon einen Dieselbus, diesen Einheitsbus, die waren dann gleich, aber wenn du vorne in den Bus reinguckst, die haben alle das gleiche Armaturenbrett, das ist halt auch von der Stange irgendwo gekauft. Und das Gleiche wollen die natürlich bei den Elektrobussen. Zum einen, dass sie jetzt nicht irgendwie vier verschiedene Typen selbst im Depot stehen haben. Oder wenn sie vier verschiedene Typen im Depot stehen, haben sie wenigstens alle gleich funktionieren. Ja, und man nicht.
Nee, es macht ja Sinn. Also, ich habe mal mit dem, ich glaube, O'Leary heißt. Wie heißt der Chef von Ryanair? O'Leary, glaube ich. Mit dem habe ich mal gesprochen. Und er hat mir erklärt, wir haben nur Boeing 737. Wir kaufen kein Airbus, wir kaufen kein Nix. Wir kaufen Boeing 737, weil dann können wir die alle gleich warten. Alle haben die gleichen Ersatzteile, da sparen wir eine Menge Geld. Und das macht natürlich Sinn, das auch bei Bussen zu machen, zu sagen, okay, wir haben alle den gleichen Bus und das macht auch die Kosten niedriger und so weiter.
Ja,
ja.
Eben. Und wenn die halt alle die gleichen Busse haben, sind natürlich auch viel, viel einfacher, die Dinger reparieren und warten können. So viel zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Was ein weiterer Trend war, den man in Oslo gesehen hat, war Smart Metering, Smart Charging. Also da war so eine kleine Ausstellung außerhalb des Konferenzraums, der sehr groß war. Die MAN SL 202 hieß er, der Standardbus. Standardlinienbus 202 SL.
Muss man wissen, unbedingt. Muss man wissen, dass man unbedingt braucht. Ja,
wie weißt du, wie viel Lebenszeit ich in so einem Bus verbracht habe?
Ja, frag mich mal.
Ja.
Und in Straßenbahn.
Und in Straßenbahn, ja, auch das. Jedenfalls Jedenfalls Smart Charging, Vehicle to Grid sind die großen Trends, glaube ich. Konnte man da sehen auf dieser kleinen Ausstellung. Waren fast nur, hing alles voller Wallboxen, die alles irgendwie was ganz Tolles können, von so einem unnötigen Müll wie Gesichtserkennung bis zu so praktischen Dingen wie, dass man quasi die Wallbox auf- und abstecken kann von der Leiste. Also dass man quasi nicht mehr die Wallbox selbst verdrahten muss, sondern man die Wallbox einfach runternehmen kann. An der Wand ist ein Stecker, wo die aufgesteckt wird und eine Halterung, dass man sie halt schneller und einfacher austauschen kann und vor allen Dingen dann auch die Verlegung einfacher geht, weil du halt quasi die Komponenten einfach an die Wand schraubst und dann die Wallbox draufsteckst und dann nicht mehr irgendwie in der Wallbox rumschrauben musst. Das hat man da so gesehen. Dann war Schneider Electric da, die haben zum Thema Vehicle to Grid erzählt, also die haben einen Tesla oder mehrere Teslen umgebaut, dass die bidirektional laden können. Da heißt es dann wahrscheinlich öfters abends, Schatzi, ich gehe noch Strom holen, und dann wird zum Supercharger gefahren, voll machen. Und was praktisch ist, weil Schneider stellt auch gleichzeitig die Haustechnik dafür zur Verfügung, also stellt die her und verkauft die und lebt davon.
Wie, du gehst Strom holen, du hast doch gar kein Elektroauto.
Ja, aber wenn du mit dem Tesla bidirektional laden kannst.
Na gut, dann hole ich halt Zigaretten. Du hast doch, du rauchst doch gar nicht.
Noch nicht.
Ja. Ich werde albern, Entschuldigung.
Ja. Also es war sehr spannend. Und vor allen Dingen, man denkt ja, ganz Oslo ist voll von Elektroautos und man würde gar keine Stinker mehr sehen. Das stimmt leider nicht. Man sieht noch sehr viele Stinker, aber man sieht sehr viele Elektroautos. Und man sieht sehr viele Nissan Leaf. Das ist, glaube ich, damit das weit verbreiteste. E-Golf holt auf. Wir haben dann die i3s mal durchgezählt. Am Ende waren wir, glaube ich, bei i25, die wir gesehen haben in Oslo. So ist vereinzelt auch, also scheinen auch tatsächlich im kalten Wetter zu funktionieren, die Zoes. Die haben aber meistens dann auch Special Editions für Norwegen. Also es gab zum Beispiel Nissan Leaf Nordic, hieß der dort. Tesla ist natürlich bis zum Abwinken. Also Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla hinter Tesla. Aber man sieht auch immer noch die ganz normalen Volvo V90 XC oder uralte Stinker, die rumfahren. Stinkt auch noch in der Stadt manchmal. Also es war kalt und wenn dann halt so ein Diesel vorbeifährt, dann stinkt es halt echt, als wäre alles zu spät. Was aber aufgefallen ist, dass in dieser Stadt, ich meine, das ist eine europäische Hauptstadt, ja, und ist ja auch nicht gerade besonders klein und sehr, sehr verdichtet innen. Wurde jetzt auch wohl gerade nochmal stark nachverdichtet, das Stadtzentrum. Es gibt kaum Verkehr. Also wir waren ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag in Oslo und so, ja, es ist schon Verkehr, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du irgendwie an Dauerstaus vorbeiläufst. Also alles, was wir gesehen haben, war so, ja, so gemütlicher Verkehr sonntags nachmittags in Esslingen. Also okay. So, das war so die Verkehrsdichte. Dafür waren die Busse und Straßenbahnen, da haben die Leute echt aus den Fenstern rausgeguckt dann irgendwie aus den offenen, also die waren echt gestoppte voll. Es fährt anscheinend dort, fährt keiner mit dem Auto spazieren, wenn es nicht sein muss.
Gibt es da eine Maut oder sowas?
Es gibt eine automatische Maut, aber ich glaube nicht in der Innenstadt, sondern nur auf den Fernstraßen. Du musst da auch kein Märkchen holen oder dich irgendwo anmelden, sondern einfach, du wirst das automatisch abkassiert vom Staat dort. Also die haben quasi Nummernschilderfassung und dann kriegst du deine Rechnung.
Wenn du mit Elektroauto unterwegs bist, dann musst du ja keine Maut bezahlen.
Genau.
Du musst wenn du Ausländer bist, relativ schwierig, dass...
Das kann man sich da irgendwie auf eine Webseite registrieren. Das hat der Andreas gemacht.
Okay.
Da gibt man dann sein Nummernschild ein und dann ist man registriert und freigeschaltet. Du zahlst auch keine Importsteuer, keine Zulassungssteuer, wenn du in Norwegen Elektroauto kaufst. Gilt, glaube ich, nur für Elektroautos, nicht für Plug-in-Hybride. Und es gibt auch in Norwegen noch große Skepsis gegenüber der Elektromobilität. Also Norsk Elbil Forening, die haben auch einen großen Wissenschaftszweig, die machen regelmäßig wissenschaftliche Untersuchungen und fragen dann sehr viele, machen repräsentative Umfragen, können Sie sich vorstellen, als nächstes ein Elektroauto zu kaufen. Die Zahlen waren relativ gering mit 8%. Moment, ich muss gerade mal die genauen Zahlen suchen. Also die fragen dann, ob man Elektroauto kaufen will, ob man Plug-in kauft, ob neu, ob gebraucht, da habe ich die Zahlen. Also Secondhand Petrol Car 23%, neues Verbrennungsauto 12%, Und Full Electric neu 5, nur 5% tatsächlich. New Hydrogen Car oder Secondhand Hydrogen Car 0%. Schöne war, dass 3 Vorträge vorher jemand groß erzählt hat, dass Wasserstoff die Zukunft ist. Und eine Studie der KPMG, die fragt jeden Tag so, nicht jeden Tag, jedes Jahr, die Automotive Executive Survey heißt das Ding. Und Fuel Cell Electric Mobility is now the number one trend until 2025. Also Brennstoffzellen elektrischer Mobilität ist jetzt bis 2025 der Nummer 1 Trend, sagen die CEOs der Automobilindustrie.
Okay.
Ja, vergangenes Jahr wurden in Norwegen 55 Wasserstofffahrzeuge verkauft.
Das ist natürlich ein Trend, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Megatrend. Und nach der Frage, also das, die Umfrage, die Zahlen sind jetzt für den ganzen skandinavischen Raum, also Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark und Island, will sich keiner ein neues Wasserstoffauto kaufen. Gut. Also es ist auch in den Ländern noch große Skepsis gegenüber Elektromobilität. Viele finden das auch immer noch blöd und doof. Und ja, aber weniger als bei uns. Und sie sagen auf jeden Fall, selbst mit der Skepsis, die noch herrscht, erreichen wir die Ziele nächstes Jahr von 45% Zulassung, werden sie deutlich überschreiten. Also jetzt hatten sie ja irgendwie 38% Plug-in und batterieelektrisch. Und nächstes Jahr gehen sie davon aus, dass sie um die 50% Plug-in und batterieelektrisch bei einer Neuzulassung haben werden.
Cool, und wir sind irgendwo bei 1%.
Es gibt ja auch nicht so viele Norweger. Ich glaube, die haben weniger Einwohner als Baden-Württemberg. Ist ja bevölkerungsmäßig ein eher kleines Land, flächenmäßig eher ein sehr großes Land. Also die haben auch große Distanzen.
Ja. Spannend unterschätzt man leicht.
Unterschätzt man leicht.
Komm, lass uns mal ins Nordkap fahren und dann kommen wir irgendwie nie an. Ne? Ich habe mir das auch mal angeschaut und habe ich mal geguckt, wie viele Kilometer das sind, weil ich auch überlegt habe, ja, mit dem Tesla ins Nordkap, das ist ja irgendwie in Mode, möchtest du auch mal machen. Vergiss es, das sind 3.000, 4.000 Kilometer, die da hochfährst. Ich weiß nicht mal, wie viel das war.
Mit dem 60er, da bist du halt echt unterwegs.
Ja, das ist gar nicht mal so das große Problem. Am Schluss vielleicht, weil es dann keine Supercharger mehr gibt.
Das ist schon ein Problem. Also, weil ich jetzt gerade gesehen habe, als wir mit dem P100D unterwegs waren, der lädt halt bei 60% noch mit über 100 Kilowatt.
Ja, es geht sicher also ein bisschen halt, schneller, aber halt, ich bin auch schon über 1000 Kilometer an einem Tag gefahren, ja, problemlos.
Das geht auch, ja. Aber
ohne Probleme.
Da war ich echt neidisch, als ich die Laderaten gesehen habe. Also mein 70er, der ist bei 50% bei 60 Kilowatt und bei 60 Kilowatt bei 50% und dann geht es rapide bergab, also noch rapider. Ja. Und der 100er ist halt einfach, der ist bei 60% und da stehen halt immer noch 100 kW auf der Urladeleistung. Ja. Das ist halt sackenschnell, die Karre. Also es war, wir sind auf der Rückfahrt durchgefahren, von Oslo nach Stuttgart. Es war jetzt nirgendwo, dass man irgendwie gesagt hat, oh, jetzt ist aber auch mal gut mit Laden. Es war immer wirklich sinnvoll zu nutzen, die Zeit. Und wenn es halt war, dass wir einen Umschwung gemacht haben und beide mal ausgeruht und geschlafen haben in der Zeit, wenn man die Nacht durchfährt, weil wir hatten echt Pech mit dem Wetter. Also es war unglaublich. Also wir hatten auf der Hinfahrt ab Flensburg, wir waren auf der Hinfahrt in Flensburg übernachtet, wir hatten auf der Hinfahrt ab Flensburg bis Oslo Dauerregen, Starkregen. In Skandinavien hat man den Straßengraben noch nicht erfunden und auch den Gully gibt es nicht auf der Autobahn. Das heißt, da steht halt auf der linken Spur auch mal irgendwie 10 cm Wasser. Was besonders viel Spaß macht, wenn man mit einer Seite vom Fahrzeug Aquaplaning hat und mit der anderen Seite nicht. Ganz großes Kino, dabei noch einen LKW überholt und der einem so vollspritzt, dass man gar nichts mehr sieht. Also Regen, skandinavische Schnellstraßen ist die Hölle. Und also muss schon viel passieren, dass ich Autofahren die Hölle finde. Aber das war echt anstrengend und das war auch nicht mehr schön. Man war froh, als ich da war.
Das habe ich so beim Björn Nieland nie mitbekommen.
Ja, weiß ich, vielleicht fährt er nie im Regen. Oder bei geschlossener Schneedecke ist das ja egal, wenn sie schwitzen will. Und auf der Rückfahrt hatten wir so ab zwischen Kopenhagen und Rødby hat es angefangen zu schneien. Und kurz vor Stuttgart hat es wieder aufgehört zu schneien. Also wir sind 800 Kilometer durch Schnee gefahren, ungelogen. Es hat kurz vor Rødby hat es aufgehört zu schneien, als wir ins Meer gekommen sind. Wir sind auf Rückweg mit der Fähre gefahren. Und sind auf Fehmarn angekommen, da hat es natürlich auch nicht geschneit am Meer, sondern waren, glaube ich, auch noch von Fehmarn nicht richtig runter, dann war wieder geschlossene Schneedecke. Wir sind halt durch das Schneegebiet gefahren und haben dann geladen, dann hat das Schneegebiet uns wieder eingeholt, dann sind wir durch das Schneegebiet gefahren, dann hat das Schneegebiet wieder eingeholt. Also ging das bis Stuttgart fast, also wir waren dann, glaube ich, 2 Stunden vor dem Schneegebiet in Stuttgart, weil als ich zu Hause war, hat es noch 2 Stunden gedauert, dann hat es hier geschneit wie Hölle. Und es war wirklich teilweise geschlossene Schneedecke. Wenn du dann irgendwie über Schnee fährst, so mit 70 auf der rechten Spur, und dich dann ein LKW überholt auf der geschlossenen Schneedecke, dann ist auch so, okay. Und ja, der Tesla hätte auch, wäre auch beide in der Leitplanke gelandet, weil irgendwas hat das Heck zum Ausbrechen gebracht. Also ich bin, habe versucht zu überholen und bin über die geschlossene Schneedecke gefahren, war 85 km/h ungefähr schnell, was eigentlich kein Problem ist, solange man nicht bremsen muss oder lenken. Nein, also es war schon von der Sichtweite war es in Ordnung und auf einmal ist das Heck ausgebrochen, ohne Vorwarnung.
Okay.
Also meine Theorie ist, dass der Motor hinten zugeschaltet hat und einfach mit zu viel Power zugeschaltet hat und das Heck weggeschoben hat dann. Also weil sonst, warum sollte es, also das Heck bricht ja nur aus, wenn vorne die Räder blockieren oder hinten die Räder beschleunigen. Ja. Also wenn die Hinterachse schneller wird als die Vorderachse, dann bricht das Heck aus.
Oder wenn es stark bremst?
Ja, wenn ich stark bremse, aber dann müssten die Vorderräder blockieren und die Hinterräder müssten weiter drehen. Ich habe ja nicht gebremst.
Wenn der hintere Motor rekuperiert?
Nee, ich bin ja mit gleichmäßigem Gas gefahren. Ah, okay. Er hat gleichmäßiges Gas, deswegen habe ich...
Wusste das auch der Motor, ja?
Deswegen hatte ich die Theorie, dass der, weil wir im Energiesparmodus waren, dass der auf einmal den Heckmotor zugeschaltet hat und ihn dadurch weggeschoben hat. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum das Heck wegbricht, wenn du auf Schnee geradeaus fährst. Ja, mit gleichmäßig Gas.
Ich habe nur Heckantrieb, insofern.
Da kann er das nicht bitte. Dann passiert es nur, wenn du aufs Gas latschst und wenn ich aufpasst. Ich habe ihn dann fangen können und bin im Kopf aber schon die Diskussion durchgegangen, warum ich jetzt Andreas ein neues Auto nach 3000 Kilometer zu Schrott gefahren habe. da ist dann aber zu dem Schluss kam, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock auf die Diskussion nachts um 2, deswegen habe ich das Auto angefangen und davon abgehalten, die Leitplanke zu fahren. Ich glaube, Andreas war auch ganz froh drum, dass nichts passiert ist. Hat mich ein bisschen überrascht. Zum Glück habe ich Sicherheitstraining gemacht und man darf nicht anfangen nachzudenken. Man darf nicht panisch werden, man muss einfach cool bleiben und gucken, dass das Auto in der Spur bleibt und halt vom Gas gehen. Noch ein Tipp, wenn du mit einem Tesla oder mit einem Elektroauto auf geschlossener Schneedecke fährst, schalt die Rekuperation aus.
Ja.
Ja. Kann also ich nur bei Tesla kann man ja dann auf leicht stellen. Ich habe mir immer gefragt, wer stellt dann die Rekuperation auf leicht? Jetzt weiß ich, warum er diesen Schalter hat. Er regelt zwar mit dem ESP und der ASR regelt er zwar die Reku nach, das siehst du dann auch, weil der grüne Balken so hoch und runter flitzt. Aber du merkst schon, das Auto wird instabil.
Ja.
Wenn du einfach Fuß vom Gas nimmst und ihn voll in die Reku fallen lässt, wird das Auto extrem instabil. Also es ist jetzt nicht, dass er Abflug macht, aber du merkst schon, jetzt habe ich halt, weil du hast ja, kurzer Physik-Exkurs, weil du hast ja quasi eine Haftung auf dem Reifen. Ja? Mhm. Und diese Haftung kannst du entweder nach vorne, also als Vortrieb bringen oder als Seitenbeschleunigung. Die Haftung ist immer 1. Also wir sagen, die Haftung ist immer 1. Wenn du jetzt Seitenkräfte hast, also wenn du jetzt Seitenbeschleunigung hast in der Kurve, dann wird die 1 aufgeteilt zwischen die Beschleunigung nach vorne oder die Verzögerung nach hinten und die Seitenbeschleunigung. Das heißt, sobald du halt bremst und lenkst gleichzeitig,
wird schwierig.
Hast du nicht mehr 1 Haftung nach vorne, sondern halt nur 0,5 Haftung nach vorne und 0,5 Haftung zur Seite. Und deswegen ist ja auch immer, kriegst du ja auch immer gesagt,
nicht bremsen in der Kurve.
Nicht in der Kurve bremsen, nicht beschleunigen in der Kurve, aus der Kurve raus beschleunigen, aus der Kurve raus, in die Kurve reinbremsen, aber nicht aus der Kurve rausbremsen und so. Genau. Und dann hat noch ein bisschen Gran Turismo auf der PlayStation-Übung geholfen. Habe ich gerade noch erst die Fahrschule durchgemacht. Da lernt man dann auch zu driften. Und, ja, vor allem, also man weiß wenigstens, wie man reagieren muss. Und deswegen der Tipp, Reku abschalten, dann ist das Auto deutlich stabiler. Und stärker will man auf geschlossenem Schnee auch gar nicht rekuperieren. Das ist, da muss man dann halt einen sauren Apfel beißen, dass man mechanisch bremsen muss zur Not. Aber man sieht dann die dollsten Dinge auf der Autobahn. Also Leute, die einen dann irgendwie 130, 140 über geschlossene Schneedecke bei Sichtweite 50 Meter überholen. Also da hat es echt so faustgroße Flocken geschneit. Und du hast halt nichts gesehen. Also du hast 50 Meter gesehen, es war alles weiß. Die Straße war weiß, der Rand war weiß, der Wald war weiß. Und dann brettert so einer mit 130, 140 an dir vorbei und du denkst so,
what?
What? Es muss ja, also ich meine, du hast eine geschlossene Schneedecke auf der Autobahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo was quer steht, Ja?
Ja.
Ist nicht eins, aber ziemlich nah eins. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auf geschlossener Schneedecke dein Auto auch mit ABS oder mit ABS wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher zum Stehen bekommst, weil sich kein Keil von Reifen aufbaut beim Bremsen auf Schnee, auch nur um 10 km/h auf 50 Meter runtergebremst bekommst, nur um 10 km/h. Das heißt, du wirst wahrscheinlich mit 120, 110 Sachen in ein stehendes Objekt reinbrettern, wenn irgendwas ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ist, ist nur mal sehr groß, wenn es schneit. Ich weiß nicht, was in den Leuten, auch auf Regen, ne? Es steht echt das Wasser auf der Gas und da fahren die mit 180 an dir vorbei und denkst so, ja, kann man machen, hat man halt keine Bodenhaftung mehr. Also was geht in den Kopf von solchen Leuten vor?
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja mal fast einen Unfall gehabt und da ist mir einer entgegengekommen auf meiner Fahrspur und die Leute hinter mir haben das gesehen. Ich bin dann 100 auf der Landstraße gefahren, so wie man das soll, und die haben mich dann auch, obwohl sie gesehen haben, dass ich kurz vorher fast einen heftigen Frontalunfall gehabt hätte, haben die mich überholt mit 130, also ist auf der Landstraße wohlgemerkt, ja, also das ist denen scheißegal. Ich weiß auch nicht, was in denen vorgeht. Wie lange warst du denn in Norwegen?
Also wir sind Dienstag losgefahren, haben dann in Flensburg übernachtet und sind dann Mittwoch gemütlich nach Oslo gefahren, waren dann so nachmittags abends waren wir da, 8:30 waren wir da. Und dann direkt Donnerstagmorgen ging es auch schon um 8:30 los im Radisson Blu in der Stadt in Oslo. Super Organisation, nichts auszusetzen. Also von den Besetzungen der Vorträge, also was an Referentinnen und Referenten da war, war echt top Sahne. Die Moderation der Panels, also es war immer so, dass zwei, drei Vortrag gehalten haben und dann gab es ein Panel, wo dann nochmal diskutiert wurde, was sehr angenehm war, weil man halt nicht irgendwie 5 Stunden Frontalunterricht am Stück bekommen hat, die Pausen waren gut, es gab mittags genug zu essen, es war nur am ersten Tag, dass man kurz irgendwie nichts mehr da war an der einen Theke und es dann halt 10 Minuten gedauert haben, bis die Nachschub kam. Das war das Einzige, was auszusetzen war an dieser Veranstaltung, also es war top organisiert. Wir haben sehr guten Kontakt zu anderen Elektroauto-Organisationen gefunden. Wir haben mit Plug in America längere Zeit gesprochen. Die waren da. Es waren Leute aus Dänemark da. Und es waren Leute aus Schottland da, aus Schweden und natürlich die Norweger, die uns auch viele Tipps gegeben haben, wie wir vielleicht auch ein bisschen größer werden können, wie wir mehr Mitglieder werben können, wie wir mehr Gewicht hinter unseren Verein bekommen, um halt auch was zu erreichen. Ne? Also es gibt ja in Deutschland niemand, der sich wirklich für die Interessen der Elektromobilisten einsetzt. Ja, dem ADAC ist das recht wumpe, der ACE dümpelt da auch so ein bisschen rum und findet da keine klare Haltung, aber irgendwie jetzt, dass die das Know-how hätten, sich quasi für die Belange von Elektromobilisten einzusetzen, sehe ich da nicht. Auch beim Verkehrsclub Deutschland ist es nicht der Fall. Also in Deutschland gibt es das de facto nicht. Ja, auch in den anderen Ländern gibt es das nicht. Auch da konzentrieren sich die klassischen Autoclubs noch auf die klassischen Autos, die rauchen und stinken. Und in Norwegen haben die es halt geschafft, tatsächlich, also bei 150.000 Fahrzeugen, 50.000 Mitgliedern ist schon eine Hausnummer. Und die haben uns da viel Tipps gegeben und Kontakte gegeben und das werden wir jetzt in nächster Zukunft mal angehen im Verein. Ob das dann mit dem Verein gemacht wird oder auf einer anderen Basis, das ist dann noch auszudiskutieren mit dem Verein, also auch mit den Mitgliedern des Vereins, weil du natürlich irgendwann auch an die Grenze kommst, was ehrenamtlich zu leisten ist. Also wir sind ja ehrenamtlich jetzt im Winter eher weniger unterwegs gewesen, aber sobald es jetzt wieder Frühling wird, wir haben ja, nachher gucken wir nochmal auf die Veranstaltung, geht das natürlich los, dass du fast jedes Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung bist. Aber das natürlich alles ehrenamtlich geht, aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Deals mit Herstellern, mit Importeuren, mit Versicherern etc. pp., wenn du da reingehen willst.
Dann brauchst du Leute, die im Büro sitzen den ganzen Tag,
genau,
und arbeiten und bezahlt werden dafür.
Du kannst es halt nicht abends nach Feierabend irgendwie schnell mal per E-Mail machen, weil das funktioniert nicht. Und du wirst natürlich dann auch nicht ernst genommen, wenn du sagst, ja, wir haben halt irgendwie so eine 3-stellige Zahl an Mitgliedern. Und dann sagen die, ja, okay, da ist die Tür. Ja. Deswegen werbe ich ja auch immer wieder auch hier und bei unseren Veranstaltungen, Leute, nimmt die 40 €, also kostet der Mitgliedsbeitrag bei uns, umso mehr wir sind, umso eine stärkere Stimme haben wir, umso mehr Gewicht hat das, was wir als Verein sagen. Wir sind auch ein demokratischer Verein, wir haben Vorstandssitzungen. Wenn ihr sagt, der Vorstand erzählt den ganzen Tag nur Mist, dann könnt ihr den genauso gut abmelden und selber in den Vorstand gehen. Aber es geht einfach mal darum, um eine Basis zu haben, wo man sagen kann, wir vertreten jetzt in Baden-Württemberg 1.000 Leute oder 2.000 Leute, die sich mit dem Thema Elektromobilität oder alternativen Verkehrskonzepten beschäftigen. Und wir haben da auch was zu sagen und wir haben da auch Berechtigung, was zu sagen. Also jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ja von der Landesregierung den Strategiedialog Automobilwirtschaft, wo es darum geht, wie die Transformation, Digitalisierung, Connectivity, Electromobility und Shared Mobility sich weiterentwickeln. Und wir haben als Verein keine Einladung bekommen zu dem Strategiedialog Automobilwirtschaft, obwohl wir zu den Themen Energie und Elektromobilität ja durchaus was beizutragen hätten. Und wir uns auch eigentlich vom Selbstverständnis jetzt nicht in der Säule Bürgerbeteiligung sehen, wo es dann darum geht, irgendwie Leute zu fragen, was sie von dem Thema halten, sondern bei uns geht es ja tatsächlich um die fachliche Ebene. Also das haben wir der Landesregierung auch gesagt, dass wir das nicht gut finden, dass wir nicht eingeladen wurden und mal schauen, was draus wird. Wir haben jetzt mal ein Gespräch mit der Elektromobilitätsagentur und mal schauen, ob wir dann auch beim Strategiedialog mitreden dürfen. Weil nur so kann man was erreichen. Weil man kennt das ja, diese Leuchtturmprojekte dann halt immer so irgendwie da. Ladesäulen werden irgendwie übers Land geschmissen, ohne Sinn und Verstand und so weiter und so fort. Ja, also da haben wir viel gelernt in Norwegen. Viele Kontakte geknüpft, viele Visitenkarten ausgetauscht, viele E-Mail-Adressen bekommen, viel Infomaterial bekommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich muss dazu auch sagen, der Verein hat auch mit Zustimmung des Vorstands die Tagungskosten getragen, die ungefähr 1.000 Euro betragen haben. Haben wir auch größtenteils dann aus den Erlösen unserer Quartette finanziert. Die Reisekosten, also Speisen und Unterkunft, haben Andreas und ich aus privater Tasche bezahlt. Das wollten wir nicht auch noch dem Verein aufdrücken.
Wobei Neuwegen soll da in der Hinsicht relativ teuer sein, oder?
Ja, wir haben am Supercharger südlich, an dem zweiten Supercharger südlich von Oslo geladen. Insider wissen jetzt, von welchem ich rede. Also nicht der große 34er, sondern so ein 10er. Direkt an der Autobahn und da waren Marché, also diese Autobahnrestaurants, da haben wir zu zweit gegessen, haben 60 Euro bezahlt. Wir hatten Burger, Salat und Getränk. Also Marché, muss man sagen, ist auch eher die gute Qualität an den Autobahnen, die machen sehr viel, sehr frisch. Also die Patties waren auch frisch gestampft von den Burgern und war auch alles sehr lecker, aber 60 Euro für zwei Personen an der Autobahn ist schon ordentlich. Deswegen war es gut, dass es bei dem Kongress Vollversorgung war und wir dann abends auch noch auf einer Veranstaltung waren, wo es was zu essen gab und am Freitag auch nochmal auf die Afterparty von Elbil Forening exklusiv eingeladen wurden, also wo tatsächlich nur die Referenten eingeladen waren und noch ein paar Vertreter ausländischer Clubs. Und wir haben auch eine Einladung bekommen, wo wir sehr, sehr froh und uns sehr geehrt gefühlt haben. Und wie das halt immer ist so bei Veranstaltungen, bringt der Abend natürlich deutlich mehr als der ganze Tag, was das Netzwerken angeht. Ja, weil beim Bier und dem Hotdog es sich dann doch zwangloser reden lässt. Und ja, mal schauen. Und man dann auch einfach mal so miteinander sprechen kann. Das war unser Ausflug nach Oslo.
Ja, war sehr schön. Wäre auch gern dabei gewesen, aber Jan hat mich erstens nicht gefragt und selbst wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich keine Zeit gehabt. Insofern alles okay. So. Ich würde gerne.
Es ging auch, also der Kofferraum war auch voll mit meinem
Gepäck schon. Ja, natürlich. Ja, ich sag dazu jetzt nichts. Okay, wir wollen noch ganz kurz sprechen über den Opel Ampera i. Da könnte man eigentlich die Überschrift drüber machen, totgesagte Leben länger. Da scheint so wie bei den Vampiren so eine Wiederauferstehung zu geben, ne?
Ja, aber recht kostspieliger. Das Auto kostet ja jetzt ein paar Euro mehr.
Ja, ein paar tausend Euro mehr.
5.000 sind es, glaube ich, mehr, was es jetzt kostet.
Aber man kann es jetzt wieder bestellen.
Man kann es wieder bestellen und er ist wohl auch relativ kurzfristig lieferbar, was man hört.
Und ist nach wie vor ein sehr gutes Auto.
Ja, obwohl jetzt, wo die Ersten ihn haben, sagen, also beim Laden mit CCS ist nicht so geil. Also,
ist er zu langsam, oder wie?
Ja, zu langsam. Also der schafft wohl die 50 kW nicht sehr lange und geht dann relativ schnell runter, so wie beim Golf. Also Ioniq-Klasse ist es nicht vom Laden. Was natürlich schade ist bei der großen Batterie, aber gut, bei der großen Batterie muss man ja auch, glaube ich, in 99 von 100 Fällen eh nicht laden.
Das wundert mich jetzt aber, weil ich habe ja einen gleich großen Akku, ich habe ja auch einen 60er Akku, gut, es ist eigentlich ein 75er, aber ich habe 60 kW, 62,4 kW zur Verfügung. Ha, jetzt geht das wieder los. Und ich kann laden bis maximal, also das Höchste, was ich bisher gesehen habe, war 96 kW ohne H. Und das geht dann schon einigermaßen schnell runter, aber nicht so schnell. Deswegen wundert mich, dass der Ampera dann...
Ja, du hast ja einen anderen Akku. Der ist anders gepackt, der ist anders gekühlt. Ja, okay. Es sind andere Zellen, es ist eine andere Chemie. Also okay. Das kann man einfach...
Kann man nicht so vergleichen. Nee, okay.
Gar nicht vergleichen.
Aber es ist eigentlich eine schöne, schöne Nachricht, dass der Opel Ampera E jetzt doch kommt. Weil es einfach für viele Leute wieder eine Alternative, zusätzliche Alternative gibt, sich ein Auto mit Strom zu kaufen, die bezahlbar ist. Ja, also man zahlt das weiß ich jetzt gar nicht mal, was man dafür bezahlt. Ich habe es jetzt gerade verwechselt mit dem Nissan Leaf, da zahlt man ja 28.000 nach Abzug der 4.000 Euro Zuschuss.
36 müssten es dann beim Opel Ampera
sein. 36.000, okay.
40 kostet er jetzt.
Ja, also...
Ja, und die Leute standen ja eigentlich Schlange. Eigentlich müsste er jetzt abgehen wie Inception. Viele sind halt dann gesagt, na gut, dann warte ich halt doch noch oder haben Model S gekauft oder ein Leaf oder warten jetzt auf den neuen Leaf, wie der sich schlägt. Also, es gibt inzwischen 218 Anträge auf den Umweltbonus für den Ampera E.
Okay.
Im vergangenen Monat waren es noch 159, also kommen schon einige dazu.
Dann wäre es ja nicht schlecht, wenn wir uns mal einen großes irgendwo Wachstum besorgen auf. Und den mal testen. Also ich weiß, dass zum Beispiel Schräg, der YouTuber, sich, glaube ich, eingeliehen hat. Also er hat zumindest Videos darüber gemacht.
Strominator hat ja einen Ampera E.
Ah, okay.
Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, dann können wir vielleicht auch gerade nochmal auf die Zulassungszahlen des Januar schauen. Weil das ist ja immer, eigentlich warte ich immer am 1. des Monats auf den Ende des Monats, weil die neuen Zulassungszahlen kommen und ich meine schönen Tabellen hier füttern kann. Jetzt hat der Jerome ja aber gesagt, im Radio oder bei Podcasts soll man die Leute nicht so mit Zahlen nerven, weil die sich das eh nicht merken können. Auch das habe ich mal gelernt. Ich war mich mal als Kind in einer Radio-AG.
Ah, okay. So habe ich auch angefangen mit einer Radio-AG, wobei ich die damals geleitet habe sogar.
Ich war schon immer was mit Medien.
Ja. Nein, also ich will dazu sagen, ich höre mir ja die Podcasts immer hinterher an und habe gedacht, das mit den Zulassungszahlen, das war letztes Mal schon arg lang. Machen wir es einfach ein bisschen kürzer. Die Sachen rüber kopieren in die Shownotes und dann kann jemand, der das genau wissen will, in die Shownotes gucken.
Oder einfach in meinem Twitter-Feed gucken, weil da steht es immer brandaktuell mit
Grafik
und so.
Genau.
Also es waren 2764 neue Elektroautos.
Im Januar.
Im Januar, was schön ist, weil das ist der beste Januarwert ever. Jetzt muss ich gerade die Tabelle ändern.
Gut, das steigt ja jetzt jeden Monat,
Beste Januar-Monat ever und Januar ist normalerweise für Autoverkauf kein guter Monat.
Wobei Tesla, glaube ich, sich in Deutschland schlecht verkauft hat.
Ja, aber es ist auch der erste Monat, der erste Monat des Quartals und in Deutschland wird meistens zum Ende des dritten Monats des Quartals ausgeliefert. Ja. War aber trotzdem auch vergleichsweise ein schwacher Januar mit 67 Einheiten. Aber der Januar war auch der drittbeste Monat aller Zeiten. Ja, also ich hab in meiner Tabelle habe ich auch immer so die 10 Top-Monate, die ändere ich schon gar nicht mehr, weil ich da jeden Monat irgendwie alles rumschieben müsste. Aber es war auch der drittbeste Monat aller Zeiten. Überraschung bei den Gewinnern. Also welche Autos gingen am meisten über den Ladentisch im Januar? Was schätzt du, wer gewonnen hat?
Ich würde sagen Renault Zoe.
Nein, Renault Zoe gewinnt schon lange nicht mehr.
Ach so. Nissan? Stopp. Golf.
Ah, fast. Platz 1 mit 729 Einheiten der Smart 4-2. Platz 2.
Stimmt.
Der
Smart 4-2 verkauft sich wie geschnitten Brot und keiner weiß warum.
Keiner weiß, wo sie hingehen.
Und jetzt ist die Lieferzeit ein Jahr, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, konnte ja keiner mit rechnen.
Ja.
Der E-Golf 450 Platz 2 mit dem Kia Soul EV, den zähle ich aber nicht rein in die Wertung, weil wir ja wissen, dass Kia Autos zulässt, die abmeldet, wieder nach Norwegen exportiert, um die CO2 Emissionen der EU zu drücken. Und dann kommt die Soja auf Platz 3 mit 299 Einheiten. Ja, das ist soweit korrekt. Weil du gerade Nissan gesagt hast, Leaf waren 11 Stück.
Ja gut, da ja, warten alle auf den neuen,
auch, klar. Genau, da kauft jetzt auch keiner mehr. Die B-Klasse haben sie noch 3 irgendwo gefunden, die sie noch neu zugelassen haben. Was spannend ist, es wurde ein Ferrari-Plug-in-Hybrid zugelassen.
Okay.
Ja.
Wobei der ganze Konzern, Fiat-Konzern, ja der Elektromobilität bisher ja relativ, sagen wir mal so, skeptisch gegenüberstand. Es gibt ja den Fiat 500 elektrisch. Wir hatten ja auch einen in Horb, der importiert wurde. Der wird nämlich nur in Amerika verkauft, obwohl er in Europa produziert wird. Aber auch nur in bestimmten Bundesstaaten, da wo sie nämlich irgendwie müssen. Ansonsten wird der Fiat 500 E, glaube ich, heißt er, nicht verkauft. Und insofern, genau, aber das soll sich jetzt wohl ändern. Also da hat man, glaube ich, inzwischen eingesehen, wir sollten vielleicht doch was tun.
Ja, weil dann lassen wir das mal mit den Zahlen und kommen zu einem Thema, was eigentlich später, nur weil du gerade das Stichwort gegeben hast, ja. Fiat 500e. Ich möchte ja in meinem Bus einen Bosch-Motor einbauen. Bosch hat gesagt, dass sie mir kriegst leider keinen Motor zur Verfügung stellen können. Dann habe ich gedacht, na, dann schlachte ich mir einfach einen alten Smart. Weil da ist ja der Motor drin und das Getriebe ist schon drauf. Das Problem ist aber...
Das ist nicht von Tesla?
Nein, der Smart ED2 hatte die Batterien von Tesla und der Smart ED3 BR451 hat einen Bosch-Antrieb und die Zellen aus Cummins.
Du meinst den Dreier, okay.
Genau. Der hat die 80 kW Bosch-Maschine drin, ist aber im Smart auf 50 kW Peak runtergeregelt. Und das Getriebe ist auch schon dran. Da habe ich schon gedacht, na, dann ziehe ich mir halt einen smarten geschrotteten und schlacht den aus. Kostet ja nicht viel. Jetzt ist aber das Problem, dass das Getriebe wahrscheinlich die 80 kW nicht aushält von dem Smart. Das lasse ich gerade prüfen, ob es dem Smart das Getriebe zerbröselt, wenn man die vollen 80 kW drauf gibt. Ein Auto, das den gleichen Motor hat und ein 80 kW Getriebe, ist der Fiat 500e.
Ah, aber den gibt es in Europa fast nicht.
Also... Was mache ich? Weil ich beim örtlichen Elektromobilitätszubehörhersteller namens Bosch die Teile nicht bekomme, werde ich vielleicht jetzt ein Auto aus den USA importieren, ein Salvage Car, also ein Totalschadenauto aus den USA importieren, um es hier auszuschlachten, um an den Motor und das Getriebe ranzukommen. Ja, so viel, ja, es ist dann aus regionaler Haltung, aber aus international. Jetzt habe ich heute noch was anderes gesehen. Es ist irgendwie ein unendliche Geschichte. Also falls noch irgendjemand einen Antriebsstrang, falls uns jemand in den USA hört und einen Antriebsstrang vom Fiat 500e hat, es wird mir reichen, wenn ich einfach den Antriebsstrang aus den Staaten bekäme. Ja. Ich habe jetzt auch schon bei einer internationalen Facebook-Gruppe, Fiat 500e Facebook-Gruppe nachgefragt. Die haben mir dann nur ein paar Links gegeben, wo man Salvage Cars ersteigern kann. Das ist eigentlich auch kein Problem und das ist auch alles easy peasy, die nach Deutschland zu bekommen. Sie dann hier importiert zu bekommen, ist dann nicht mehr so easy peasy. Das muss man auch alles noch klären. Wie das ist, wenn man Schrottautos importiert. Ich glaube, das finden die beim Zoll nicht so lustig, wenn man Müll importiert. Weil es ist ja wahrscheinlich juristisch nichts anderes als Müll. Das muss man nochmal schauen. Aber es gibt ja schon einige, die zum Beispiel Teslas aus den USA importiert haben. Und wenn es halt über Deutschland nicht geht, dann mache ich es halt über Polen. Ja, auch egal. Dann wird halt auf dem Hänger nach Deutschland reingefahren. Das ist auch wurscht. Weil Polen scheint es kein Problem zu sein. Weil es gibt irgendwie einen Pol, der sehr viel Teslas importiert und dann die Teile verhökert. Ja, so steht mein Bus in einer Garage und
wartet
auf einen Motor. Ja, schade. Ja, jetzt habe ich heute noch ein anderes Angebot gesehen, was sehr attraktiv war, aber habe da auch direkt hingemeldet, aber noch keine Antwort bekommen.
Oh.
Ja.
Naja, wir werden sehen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wann das Ding fährt, ob ich das noch miterlebe oder ob ich dann alter Opa bin und hast es geschafft jetzt. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, du kriegst es hin. Also wenn es jemand hinkriegt, dann Jana Höfner.
Ich hoffe, dass ich in dem Alter. Oh, so, ich komme nicht mehr rein. Wo ist mein Lifter? Ja,
schauen wir mal.
Ja, nee, das soll dieses Jahr schon noch fertig werden. Das ist der Plan. Aber
sonst nenne ich dich nur noch Elon Musk. kriegt es zwar hin, aber immer zu spät.
Immer zu spät. Ja, du Tesla Weeks. Ja. Ja, du Tesla Weeks ist er fertig.
Lass uns mal zu den Veranstaltungstipps noch kommen. Ich habe heute einen Anruf tatsächlich bekommen aus Reutlingen von der Volkshochschule in Reutlingen, die mich angefragt haben. Ich muss nochmal nachfragen, wie die überhaupt auf mich gekommen sind. Ob ich nicht mitdiskutieren möchte beim Thema Elektromobilität. Und wenn man mich das fragt, dann sage ich nicht nein. Und wer das miterleben möchte als Zuschauer, wie ich da also mit einem Professor diskutiere und einen von den Grünen, glaube ich, der damit diskutiert, der sollte am 22. Februar, ist also schon relativ bald, in 10 Tagen, jetzt ab Aufzeichnung, sollte einfach vorbeikommen in der Volkshochschule in Reutlingen. Und die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, ob das Eintritt kostet oder nicht, aber das lässt sich herausfinden über die Homepage. Ich habe das jetzt noch nicht geguckt, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Aber wie gesagt, heute der Anruf gekommen. Wer mich da also mal erleben möchte, live und in Farbe. Ach ja, ganz unterwegs,
aber schon die neue Star Trek-Folge geguckt.
Ja, ich habe die neue Star Trek-Folge geguckt, ja. Auf meinem Handy.
Bis auf dem Handy?
Ja, auf dem Handy.
Oh Mann!
Und es war so toll. Und ich kann dir sagen, am Schluss.
Halt den Mund! Ich habe sie noch nicht geguckt.
Ja.
Ich habe sie noch nicht. Ich werde mir gleich nach der Aufzeichnung das Staffelfinale angucken und dann wahrscheinlich weinen.
Gut. Am 22. also, wie gesagt, diese Veranstaltung. Wer mich da so live und in Farbe sehen möchte, der kann da gerne vorbeikommen. Ich würde mich freuen. Und ja, Jana, wir haben ja von Electrify BW auch noch einige Veranstaltungen.
Ja, ich habe es ja eben schon in einem Halbsatz angekündigt. Es wird Frühling.
Ja, naja. Ja. Ich habe mir gerade eine neue Drohne gekauft, ja, so eine Mavic Air nennt sich das, für meinen YouTube-Kanal unter anderem, um dann schöne Aufnahmen, so Luftbilder zu machen und neben dem Auto her zu fliegen und ganz tolle Aufnahmen zu machen, ja. Das Problem ist, ich habe sie jetzt, ich kann sie aber kaum fliegen, weil ich mir erstens den Arsch abfriere und zweitens der Hersteller sagt, also Betriebstemperatur zwischen 0 und 40 Grad. Jetzt kann man natürlich mutig sein, sind auch viele, und bei minus 5 Grad fliegen. Problem ist, wenn da was passiert, also die einfach abstürzt oder so, dann hast du halt Pech gehabt, weil dann halt DJI sagt, ja, tut mir leid, aber die Betriebstemperatur ist 0 bis 40, du warst bei minus 5, tschüss.
Ja, zurück. Am 20. Februar freuen wir uns auf Levin Ratajczak.
Auf wen?
Auf Levin Ratajczak von Netze BW. Die Elektromobilität braucht starke Stromnetz. Ja, können wir vielleicht endlich mal mit dem Mythos aufräumen, dass wenn alle um 17 Uhr ihr Auto einstecken, die Lichter ausgeht. Das ist auch immer schön, dass wir solche Dinge immer auf Grundlage von Technik aus den 50ern diskutieren.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel gerade bei Facebook, ich betreue ja beruflich unter anderem eine Facebook-Seite eines bekannten baden-württembergischen Politikers. Schmeiß jetzt nicht, von wem Sie reden. Und dort hatten wir einen Post zur Windkraft und dann habe ich Windkraftgegner bekommen und das ist echt nicht schön. Also Pocken, Pest, alles gerne auch zweimal hintereinander, Kinderlähmung, egal, aber Windkraftgegner ist echt die Hölle. Also die müssen sich irgendwo organisiert haben, jedenfalls kamen die auf einmal in Scharen, haben irgendwie in 3 Tagen 250 Kommentare drunter gehackt. Und da rollst dir echt die Fußnägel hoch. Also was da steht. Also
hatten wir auch alles in Horb. Wir wollten hier ein Windrad oder zwei, ich weiß es nicht mehr, hinstellen. Und dann ging es ab.
Die wurden nicht aufgestellt. Das Beste war, ein Windrad produziert mehr Radioaktivität als ein Kernkraftwerk.
Na, selbstverständlich.
Ja.
Wusstest du das nicht?
Die meisten Windräder verbrauchen mehr Energie für Herstellung und Bau.
Als sie jemals herstellen. Logisch.
Außerdem gibt es gar keinen Atommüll, weil den Atommüll kann man ja recyceln.
Natürlich. Deswegen brauchen wir auch kein Endlager. Also.
Ja, genau, man braucht gar kein Endlager, weil es gibt ja Reaktoren, die das verbrennen können. Dann denke ich mir, warum gibt es die da nicht in echt? Tschernobyl und Fukushima hätte ja auch keine Toten direkt gekostet.
Nee, nur ein paar tausend, aber ja.
Direkt nicht, direkt ist keiner gestorben.
Aber relativ schnell, in 1-2 Tagen, also die Hubschrauberbesatzung, die da drüber geflogen sind und so.
Die Liquidierer, die hat es dann
ziemlich schnell zerbröselt.
Solche Dinge muss man sich dann frage ich mich, also so pro Atomkraft denke ich mir auch, was muss man, also gibt es auch so einen Verein, da heißt der nuklearia.ev, die da fleißig mitkommentiert hat, was muss man eigentlich abends rauchen, um auf solche Gedanken zu kommen. Aber gut, darf ja jeder machen, wie er will. Und wenn jemand Atomkraft toll findet, darf er das natürlich tun.
Ja.
Wenn ich mir den ganzen Tag das auf der Arbeit durchlesen muss, ist das halt weniger vergnügungssteuerpflichtig. Ist aber egal, ich werde ja dafür bezahlt. 23. Februar sind wir mal wieder außerhalb der Mäulesmühle. Und zwar kommt die Green World Tour nach Stuttgart. Und damit die Green World Tour in Stuttgart auch kompetent was über Elektromobilität erzählen kann, wurden wir angefragt, ob wir da nicht auch ausstellen wollen. Kostet normalerweise einen Haufen Geld. Wir dürfen so ausstellen, weil wir halt quasi auch die Dienstleistung erbringen. Ist ein Freitag und ein Samstag. Ich werde auch an beiden Tagen jeweils einen kurzen Vortrag halten. Ist jetzt vielleicht für unsere Stammhörer nicht so spannend, weil es geht dann auch eher um so einführende Themen, Vorurteile zur Elektromobilität. Also was die Profis schon rückwärts mitsprechen können, nachts im Schlaf. Aber vielleicht für jemand, der neu in dem Thema ist, ist es wirklich ja ganz
spannend. So wie ich in Reutlingen halt ähnlich.
Genau. Am 5. März haben wir wieder ganz normalen Stammtisch. Ich habe immer ein Problem mit dem Wort Stammtisch, weil wir sitzen da nicht und schimpfen über die da oben und die Flüchtlinge und nein, wir sitzen eigentlich nur da und schimpfen über die da oben in den Energiekonzern. auch super, unsere Stammtische einfach vorbeikommen. Jeder ist willkommen. Wir hatten jetzt bei der letzten Veranstaltung, waren immer ein paar neue Gesichter dabei, ist immer ganz schön. Wir versuchen sie auch alle möglichst herzlich aufzunehmen. Wenn wir mal jemanden nicht herzlich aufnehmen, einfach sich hinstellen und sagen, hallo, jetzt nimm mich mal herzlich auf, dann tun wir das auch.
Und es tut auch nicht weh.
Nee, also jedenfalls nicht viel.
Nö.
Nur ein bisschen. wir beißen auch nicht. Am 18. März sind wir dann, wann ist wirklich Frühling, 18. März, da möchte ich bitte im T-Shirt und kurzer Kleidung rumlaufen in Waiblingen am Immobiltag. Dann kommt im März Markus Wagner von der SAP, die ja schon ganz lange Elektromobilität machen. Weiß man gar nicht.
Der Markus Meinschein, wo ich ja jetzt sagen kann, der ist jetzt bei uns Vereinsmitglied, hat ja die Jungs und Mädels besucht von SAP Frankreich, die jetzt alle Dienstwagen umstellen auf Elektro.
Genau.
Und schon Ladesäulen hingemacht haben. Darüber hat er ein Video gemacht. Kann man ja auch mal verlinken. Sehr interessantes übrigens Interview, was er da gemacht hat. Hat mir gut gefallen. Und ist toll, was SAP da macht in Frankreich.
Genau. Und wer es direkt aus erster Hand erfahren möchte, von dem Elektromobilitätsmanager, also Projektleiter Elektromobilität bei SAP, der kommt nämlich in die Mäulesmühle zu uns, exklusiv, und erzählt uns, wie SAP 5000 Elektrofahrzeuge in 2020 im Fuhrpark haben möchte. Es gibt da auch Was Schönes war, das erzählte der Herr von ABB noch während seinem Vortrag, weil die rüsten ja auch quasi große Parkplätze aus mit Ladeinfrastruktur. Und hat er dann von einem süddeutschen Softwarehersteller erzählt und dann haben die gesagt, ja, dann machen sie halt so ein paar Parkplätze mit 11 und dann sagen die, nee, alle 4000 Stellplätze kriegen eine Ladestation.
Boah, Wahnsinn.
Ja, und wenn man dann natürlich, sagt, oh Gott,
wenn die alle gleichzeitig laden, wenn die alle
gleichzeitig einstecken,
dann gehen die nicht da aus.
Ich frage mich immer, was eigentlich passiert, wenn jeder abends gleichzeitig sein Herd anmacht. Ja?
Oder den Fernseher. Oder vielleicht sogar beides gleichzeitig.
Ja, der Fernseher hat keine 11 kW, aber der Herd hat halt schon mal ein paar mehr als 2 kW. Passiert ja auch nichts.
Ja, aber wenn der Föhn, der Staubsauger, hat auch 1 kW bei mir, der Staubsauger. 1000 Watt.
Ah ja. Mein Föhn hat mehr.
So. Föhn benutze ich gar nicht. Ich habe keine Haare, die ich föhnen könnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, oben hast du jetzt nicht so viel zum
Föhnen. Das habe ich gemerkt, als ich die Drohne geflogen bin und mich von oben gefilmt habe. Ich gesagt, da sind ja gar keine Haare mehr oben drauf. Da muss ich mir erst die Drohne kaufen, um das rauszukriegen.
Weißt du, warum? Wir wollten es dir nicht sagen.
Ja, danke.
Wir haben gedacht, wir wollen.
Jetzt bin ich geknickt.
Nein, du hast eine wunderschöne Haare.
Ja,
ich war übrigens auch beim Friseur. Hat wieder keiner gesehen im Podcast.
Ja, so kann es gehen.
Ja.
Gut, sind wir mit den Veranstaltungen durch?
Ja, ich mache auch kein Video. Wurde neulich nochmal gefragt, ob ich jetzt auch noch einen YouTube-Kanal machen möchte.
Aber wir haben ja miteinander gesprochen und vielleicht wirst du ja den einen oder anderen Gastauftritt bei mir performen.
Special Appearance.
Ja, Also ja. Ist, ohne Scheiß, es haben wirklich viele gefragt, Mensch, warum ist Diana nicht dabei in deinem Kanal? Da habe ich gesagt, ja, ich habe sie ja gefragt, aber sie hat gesagt, nee. Und dann hat sie aber gemerkt, wie toll mein Videokanal ist, Diana. Und dann hat sie gesagt, ah ja, komm, ab und zu mal könnte ich schon. Das werden wir demnächst besprechen. Das haben wir noch gar also nicht richtig besprochen.
Mich hat eine Person gefragt, machst du jetzt auch einen YouTube-Kanal? Ich gesagt, nee, ich mache keinen YouTube-Kanal. Gott sei Dank. Du siehst die Meinung über die Anzahl der YouTube-Kanäle über Tesla und
gehen da aus. Ja, aber ich bin da ein bisschen breiter aufgestellt. Ich mache ja nicht nur über Tesla, sondern ich mache über alle Elektroautos und ich mache über alles, was elektrisch ist. Sogar über meine Drohne, die auch elektrisch fliegt. Und vielleicht fahre ich mal demnächst mal wieder in Freiburg Straßenbahn, da mache ich da mal was drüber oder so, keine Ahnung. Übrigens, es gibt Straßenbahn, habe ich kürzlich auch einen Bericht gesehen, weil du das vorhin angesprochen hast, dieses Zwischendurchladen bei den Fähren. Es gibt eine Straßenbahn, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich meine in Spanien, ich bin mir aber nicht sicher, wo es nicht erlaubt war, Oberleitungen zu bauen.
Ja.
Und weil man keine Oberleitung bauen durfte, hat man gesagt, gut, dann bauen wir halt Induktionsschleifen an die Haltestellen und fahren dazwischen mit kleinen Batterien und das funktioniert hervorragend. Also wenn ich sehe, in Freiburg wird ja ständig eine Straßenbahn neu gebaut nach der anderen und da wird ja immer Oberleitung gebaut, wäre eigentlich auch was für Freiburg, dann könnte man sich die ganzen Oberleitungen da sparen und stattdessen halt mit Batterie fahren.
Ja, oder einfacher.
Es geht.
Das Märklin-Prinzip wie in Bordeaux. Die fahren ja mit Dreileiter, also die haben ja einen Mittelleiter, wo sie Strom bekommen, die Straßenbahn.
Okay.
Und dann auch keine Überleitung. Und der Mittelleiter ist immer nur aktiv, wenn eine Straßenbahn drüber ist.
Okay. Also nicht, wenn ich mich da drüber lege und dann werde ich gebraten.
Wenn du da ein kleines Kind die Hand in den Mittelleiter steckst, also das
passiert nichts.
Aber vom Prinzip ist es dann quasi das gleiche wie eine Märklin-Eisenbahn.
Ja.
Der Strom kommt halt nicht über die Schienen. Also die Schiene ist dann die Erde und der Pluspol ist der Mittelleiter.
Okay. Also ich fand es interessant, dass es also funktioniert mit Akkus, die halt an jeder Haltestelle geladen werden, jedes Mal. Und das funktioniert hervorragend und fand ich eine tolle Sache.
Die Straßenbahn ist da ja auch im gewaltigen Vorteil, weil sie Metallräder auf Metallschienen hat.
Ja.
Ich war im Technischen Museum in Wien, ganz zum Schluss noch eine kleine Anekdote aus meiner Jugend.
Okay.
Ich war im Technischen Museum in Wien vor anderthalb Jahren, aus meiner Jugend, und es ist sehr schön, weil da kann man viel ausprobieren und machen und so. Und mache ich für Kinder, aber naja. Jedenfalls haben die dann ein Ausstellungsstück. Da hast du eine LKW-Achse, die du ungefähr so einen Meter weit ziehen kannst, nach links und wieder nach rechts. Und du hast eine Eisenbahnachse, die du über eine Schiene ziehen kannst.
Okay.
Und es ist halt die Eisenbahnachse, da greifst du halt das Seil an und ziehst. Und
dann rollst.
Und dann rollst. Und bei dem LKW-Reifen, da greifst du halt das Seil an und dann ziehst du. Und dann ziehst du mit beiden Händen und dann hängst du irgendwann so rückwärts ziehend an dieser Achse und dann fängt die sich langsam an zu bewegen.
Ja,
also.
Schon krass, ja.
Ist schon krass. Also auch so beim Thema Oberleitung auf Autobahnen, um noch mehr Güter mit dem LKW zu transportieren, aber das hatten wir ja schon.
Und die Straßenbahnen können übrigens in Freiburg zumindest auch rekuperieren, ja, und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich bin noch zur Schule gegangen, da kamen die neuen GT8-Triebwagen, also achtachsigen Triebwagen und die konnten alle
aber sich bei reparieren. Mir beschweren, dass ich weiß, was ein O405 ist, aber dann mit der GT8 kommen, ja?
Ja, ich bin ja auch als 16-Jähriger durfte ich sogar mal offiziell eine Straßenbahn kreuz und quer durch Freiburg fahren. Ohne Scheiß. Und das war für mich ein grandioser Tag. Ich durfte Straßenbahn fahren. Ich war total Straßenbahn-Fan als 12-, 13-, 14-Jähriger. Ich bin auch jeden Tag damit gefahren. Gruß an Herrn Erdmann und an Herrn Moosmann. Das waren Straßenbahnfahrer, die ich kannte.
Okay.
Naja, das, kleiner Schwank aus unserer Jugend.
Steht übrigens Gelenk für Triebwagen und 8 steht für die Anzahl der Achsen.
Ja, genau. Ja, achtachsig, genau. Gelenktriebwagen, achtachsig, genau. Ja, die fahren auch heute noch in der moderneren Version durch Freiburg. War erst vor ein paar Tagen
dort. In Mainz haben wir noch originale GT8. Die sind mal aufgearbeitet worden, aber das ist immer noch hochflurig, so mit dieser Ausfahrstufe, wo dann die Stufe unten rauskam, wenn die Tür aufgeht. Ja. Haben die Mainzer behalten. Die hatten wir damals schon irgendwie gebraucht, irgendwo abgegriffen und haben jetzt ein paar verhökert und ein paar aufbereitet und die fahren in Mainz immer noch spazieren.
Wenn ich es mal schaffe.
Das war ganz groß. Als ich in der Grundschule war, kamen die neu nach Mainz und wir hatten vorher nur diese alten Düwag-Triebwagen mit diesen Falltüren und so, wo man noch selber hinten das Ziel umdrehen konnte, wenn der Straßenbahnfahrer nicht geguckt hat.
Ja,
naja, egal. Naja. Wir sind schon wieder bei einer Stunde, zwei Stunden.
Nein, zwei Minuten. Stunden, ja, genau. Wir sollten langsam mal Schluss machen, ja. Aber wenn ich mehr Abonnenten habe auf meinem YouTube-Kanal, also wer noch nicht Abonnent ist, bitte, bitte, auch wenn ihr nichts guckt, abonniert mich. Dann kann ich auch mal zur Freiburger Verkehrs AG gehen und sagen, ich würde gerne mal ein Video drehen über eure Straßenbahn und mal wieder so eine Straßenbahn fahren. Das wäre ganz lustig.
Gibt es eigentlich schon einen Omnibus- und Straßenbahn-Podcast?
Nein, gibt's noch nicht. Können wir mal machen. Nein, aber ich berichte über alles, was elektrisch fährt. Und ich bin ja auch schon beim ICE vorne mit drin gesessen. Auf einer Fahrt im Cockpit vorne drin. Das war übrigens sehr beängstigend, muss ich sagen, stellenweise. Wenn du damit, ich weiß nicht wie viel, 200, 250 Stundenkilometern in den Tunnel reinfährst und keine 50 oder 100 Meter weit siehst, denkst du dir, was ist, wenn da jetzt irgendwas, so eine Mauer auf den Schienen steht, ja? Also nicht, dass ich damit rechne, dass da eine Mauer steht, aber vielleicht hat er irgendeinen Zug in einen Anhänger, also einen Waggon verloren, dann donnerst du da ja einfach rein, ja. Also wenn du mit 250 Sachen da fährst und nichts siehst, das ist schon ein bisschen beängstigend. So eine Situation hatte ich auch noch mal im Cockpit einer 737 im Anflug auf irgendeine Stadt in Frankreich. Da waren Wolken und du hast nach vorne nichts gesehen, du hast aber nach links sehen können. Teilweise hast du Berge gesehen, auf der rechten Seite Berge, aber nach vorne hast du nichts gesehen. Hast gedacht, links Berge, rechts Berge. Was ist, wenn vorne auch ein Berg ist? Blöd das. Also das war schon auch ein bisschen beängstigend. Ja, aber jetzt machen wir Schluss.
In den ICE-3 kann man ja auch vorne rausgucken, wenn der Fahrer nicht die Scheibe
Okay.
Da hatte ich auch schon merkwürdige Situationen, vor allem bin ich einmal gefahren und und dann war noch irgendjemand im Cockpit und der Lokführer hatte die ganze Zeit den Rücken zur Fahrbahn, also zum Schienenweg und hat sich unterhalten. Da habe ich auch immer gedacht,
autonomes Fahren.
Der hat ja linienförmige Zugbeeinflussung und den ganzen Scheiß, ja, also das heißt, wenn er immer ein rotes Signal fährt,
bremst
halt er. Ja. Ja, wenn halt eine Kuh auf der Schiene steht, gibt's halt gar nichts.
Ja.
Ja, dann gibt's halt mal kurz rote Windschutzscheibe und einen
dumpfen Hackfleisch.
Hackfleisch, genau.
Spaghetti Bolognese. Gut, lass uns den Deckel drauf machen.
Liebe Fahrgäste, eben komme ich die Nachricht, dass die Spaghetti Bolognese wieder im Bordrestaurant verfügbar ist.
Das war's, Jana. Wir sprechen uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und dann gibt's bestimmt wieder Neuigkeiten zu berichten. Dankeschön fürs Zuhören und wer uns unterstützen möchte, Jana freut sich über einen Referral, über ihren Referral-Code.
Noch mehr freue ich mich über Mitgliedsanträge.
Und noch mehr freut sie sich über Mitgliedsanträge und vielleicht sieht man sich auf der einen oder anderen Veranstaltung. Würde mich freuen, würde Jana freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jana.
Ciao.